keiner springt so hoch wie er im deutschen Handball. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Tobias Reichmann, der Rechtsaußen von der MT Melsungen, ihr kennt ihn alle auch aus der deutschen Handballnationalmannschaft, ist heute bei uns am Start. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. Und die heutige Folge wird präsentiert von der DKB, weil bald wird wieder gewählt, der DKB-Spieler des Monats. Auch darüber quatschen wir mit Tobi kurz. Ihr wisst, das, was auf der Welt gerade los ist in der Ukraine. Ich hoffe, wir können euch heute ein bisschen Zerstreuung bieten, wollen aber auch auf dieses Thema ganz kurz eingehen. Und ich hoffe, ihr kommt alle damit gut klar und hoffe vor allem, dieser schreckliche Krieg ist ganz schnell vorbei und die Ukrainer können bald wieder in Frieden leben. Das nur kurz vorne weggeschickt. Zum Handballerischen, ich finde, Tobi, das ist einfach ein Typ, der redet gerade raus, das hat Spaß gemacht. Der erzählt uns seine Zeit in Polen, das fand ich das Irreste, was da los war nach dem Champions-League-Finale. Und Stichwort, das habe ich noch nie im Leben gehört, Choreo beim Training von den Fans in der Halle. Das muss er uns nochmal selber erzählen, was da abging. Er hat natürlich aber auch die Tiefen des Sports erlebt. Er hatte oft schwere Verletzungen. Einmal war es ein fünffacher Bruch vom Skifahren. Wie hat er nie aufgegeben? Das wird ein großes Thema sein. Wie er den Trainerwechsel sieht in Melsungen. Gudmundsson, da sagt er, mal war ein Plan da, mal eher doch nicht. Wie läuft's unter Porondo, dem neuen Trainer? Und Tobi Reichmann gibt zu, beim Videostudium, da nickt er schon manchmal ein. Viel Spaß mit Tobi Reichmann bei Hand aufs Herz. So, Dienstagabend ist es. Ich glaube, eine der spätesten Aufnahmen, die wir je gemacht haben von Hand aufs Herz. Gibt einen guten Grund dafür. Der Gast hatte einen wichtigen Eishockey-Termin. Ich bin froh, dass er jetzt trotzdem Zeit für uns hat. Tobi Reichmann ist am Start. Tobi, grüß dich. Servus.
Schönen guten Abend. Hi.
Hey. Ich hoffe, du hast da ein bisschen Zerstreuung gefunden. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir das Thema, was, glaube ich, uns alle bedrückt und jeden beschäftigt und uns unfassbar wehtut, als erstes uns mal von der Seele quatschen, damit wir dann rein auf den Handball gucken können. Wie geht's dir gerade mit all dem, was da in der Ukraine passiert, mit diesem Angriffskrieg? Kannst du das einigermaßen ausblenden? Bist du sehr bedrückt? Hast du Angst? Was geht dir so im Kopf rum?
Ja, also man hat schon ein mulmiges Gefühl, dass sowas überhaupt noch mal einem vor Augen steht, so, ne? Dass irgendwo ein Krieg angezettelt wird und auch nicht weit von uns. Natürlich, man spricht viel drüber. Guckt sich auch Nachrichten an, um zu gucken, wie es halt dort wirklich weitergeht. Und also man macht sich auch ein bisschen natürlich Gedanken, wenn man selber Familie hat, Kinder hat und alles. Und dass man natürlich sich wünscht, dass das so schnell wie möglich dort beendet wird und nicht irgendwie noch weiter Blut vergossen wird. Aber auch einfach, dass man ja sieht, wie schnell das gehen kann, wo man sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sowas eigentlich nicht mehr funktioniert oder nicht mehr vorkommen wird, aber dass es halt dann doch einfach ja irgendwelche Menschen gibt, die einfach das drauf anlegen und da irgendwie Macht zeigen wollen, das ist halt einfach traurig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es da wirklich schnell beendet wird.
Ja. Wie ist das? Sind deine Kids sind ja, glaube ich, schon in dem Alter, dass die auch mal kommen und fragen, Papa, was ist da los? Musst du denen das auch erklären zu Hause?
Ich glaube, das haben die zum Glück noch gar nicht mitbekommen, was da los ist. Wir versuchen auch den Fernseher halt dann auszulassen, wenn die irgendwie dann gerade da gucken könnten. Ich glaube, die haben das noch gar nicht mitbekommen. Also wir haben noch keine einzige Frage von denen irgendwie bekommen, was da jetzt gerade los ist.
Ja, ist wahrscheinlich für Kids in dem Alter auch noch komplett überfordern. Insofern am besten, sie sehen am wenigsten davon. Wie ist das bei euch in der Mannschaft? Wenn man in die Kabine kommt, kann ich mir vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch das erste Thema, über das man vorm Training mal kurz redet oder so.
Auf jeden Fall, natürlich ist es ein Thema, weil ja täglich irgendwie neue Informationen dazukommen, wie gerade da die Lage ist und was passiert ist. Redet man schon drüber, um auch ein bisschen sich auszutauschen, wie der eine das sieht, wie der andere das sieht und dass man halt auch sich ein bisschen frei reden kann. Ja.
Und ist das, ich weiß nicht, kriegt ihr dann schnell so den Fokus? Also ich habe gemerkt, ich muss Fernseher ausmachen, Handy ausmachen, darf nicht auf Social Media gucken, wenn ich mich mal 3 Stunden in meine Arbeit reinfressen will, muss ich wirklich alles ausschalten, weil sobald ich wieder ein Handy anmache, bin ich eigentlich damit konfrontiert und das zieht mich auch direkt runter. Hast du so diesen, wenn du dann in der Halle bist, schaffst du das wieder, diesen Tunnel zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da fällt uns das allen relativ einfach, weil wir auf dem Handballfeld irgendwie nicht einen Fernseher in der Nähe haben oder das Handy in der Nähe haben. Ne, da bist du halt einfach nur in der Halle und konzentrierst dich aufs Handballspielen. Und, aber natürlich, ich glaube, wenn man dann in die Kabine zurückkommt, dann guckt man doch schon auf sein Handy, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt.
Ja, ja. Also, dass das keiner falsch versteht, wir sind uns beide einig, wie schrecklich das ist, hoffen, dass es schnell vorbeigeht und wollen uns euch trotzdem gerade in der Zeit so ein bisschen Zerstreuung liefern. Ist das eigentlich auch so ein bisschen, wie du sozusagen an deinen Job gerade rangehst? Sagt man, ey, im Sport, also finde ich schon immer, Sport ist so unfassbar wirkungsmächtig, Menschen einen, macht den Menschen Spaß, dass man denen was bieten kann in einer Zeit, wo sie dringend auch eine Ablenkung brauchen oft?
Ja, ich denke schon. Also man muss sich schon irgendwie versuchen abzulenken und das ist halt unser Job auch. Und ja, aber ich glaube schon, dass man den Fokus schnell drauf legen kann, dass man halt einfach im Sport weitermacht und ja, dass man sich einfach von sowas auf jeden Fall nicht unterkriegen lässt und zu zeigen, dass man deswegen jetzt nichts mehr macht. Ne? Und natürlich ist das alles schrecklich und aber trotzdem sollte der Fokus schon darauf liegen, dass wir einfach unseren Alltag so gut es möglich ist, dort weiter normal leben.
Genau. Im Fußball kam ja vom RB Leipzig-Chef so die Diskussion mal auch, aber ich glaube auch, die Welt wird ja nicht besser, wenn wir sie irgendwie da abschneiden und stillstellen. Das stimmt. Lass uns den harten Cut machen und dann auch versuchen, den Tunnelblick auf Handball zu kriegen. Wie läuft es gerade sportlich bei euch eigentlich in Melsungen-Kassel?
Ja, also wir haben die letzten drei Spiele nicht verloren. hatten zwei Siege gefeiert und dann ja jetzt wieder ein Unentschieden, wo wir ja einfach nicht gut gespielt haben gegen Leipzig. Und aber jetzt haben wir übermorgen schon wieder die nächste Chance gegen Hamburg. Ja, auch da die Niederlage vergessen zu machen, die wir im Hinspiel erlebt haben. Und ja, bereiten uns gut drauf vor und hoffen, dass wir da dann halt die zwei Punkte auch zu Hause lassen können.
Wie ist das gerade? Die Saison hat natürlich viele Ups und Downs, Trainerwechsel, werden wir auch noch drüber reden. Tut da eigentlich ein enger getakteter Spielplan leichter, weil man immer direkt das Gefühl hat, nächste Chance was aufzuholen?
Also ich finde schon. Also du hast halt echt ja, wenig Zeit, dir Gedanken drüber zu machen, dass du eine Niederlage gerade vielleicht einstecken musstest und ja, dann bleibt halt, sobald halt das Spiel vorbei ist und der nächste Tag kommt mit dem Training, musst du dich halt schon fokussieren aufs neue Spiel und dich darauf vorbereiten, sodass halt wenig im Kopf drin ist vom alten Spiel. Und deswegen finde ich das schon persönlich besser, wenn du wirklich schnellstmöglich wieder spielst, um das Spiel auszubaden und wieder einen Erfolg zu feiern.
Ihr seid ja nach einem sehr holprigen Start, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ihr seid ja komplett im Kampf um Europa, oder zumindest mal Platz 5, ne? Was ja, ich bin da immer auch nicht up to date, wann und genau unter welcher Konstellation. Die ersten vier reichen ja, glaube ich, immer sicher. Ich glaube, der fünfte, das hat dann noch mit dem Pokal zu tun, ob der reicht. Aber so, ist das euer Saisonziel oder was nehmt ihr euch gerade so vor? Was sind die nächsten Schritte, die ihr machen wollt mit der MT?
Ja, ich glaube, die nächsten Schritte sind einfach, dass wir uns ja einfach stabilisieren in unserem Spiel, dass wir einfach nicht mehr so eine großen Höhen und Tiefen haben, dass wir einfach zwei Spiele wirklich gut spielen und dann wieder so ein drittes Spiel dazukommt, wo man denkt, oh Gott, haben die das Handballspielen verlernt? So, ne? dass man da einfach wirklich konstant auf einem Level spielt und dann darauf aufbauen kann, dass man sich einfach da über die Saison gesehen wirklich steigert und einfach von Spiel zu Spiel auch wirklich besser wird und man sieht, dass dort Fortschritte passieren und deswegen, ja, war, glaube ich, der Start relativ holprig und da ja, kam auch der Trainerwechsel dann schnell zustande. Und ich denke, dass wir uns schon, oder dass man schon sieht, die neue Handschrift vom Trainer, dass wir uns schon einigermaßen wirklich stabilisiert haben. Das sind nicht mehr so eine großen Höhen und Tiefen klaffen, aber trotzdem einfach noch am Ende die Konstanz einfach fehlt.
Sag gerne mal, wie siehst du die Handschrift von Parondo? Was für einen Handball will der sehen und was davon setzt ihr schon um?
Ja, also auf jeden Fall merkt man es natürlich, dass es einfach so die spanische Schule, das spanische System ist, dass einfach ja, viel mit langen Kreuzungen zu spielen ist, in der Deckung sehr variabel, dass man doch relativ offensiv ist und einfach so ja, das Raustreten, Sinken und so im Wechsel immer stark stattfindet und das einfach auch klarere Ansagen einfach sind im Angriff gerade, dass wir da doch schon jeder mehr weiß, was der andere einfach macht oder machen soll und dass man da einfach wirklich, einfach besser zusammenspielt.
Also ihr wisst das 100-mal besser als ich von außen. Trotzdem, man hatte schon oft das Gefühl, ihr habt ja auch die entsprechenden Spieler mit Qualität im Kader, aber man hatte schon sehr oft das Gefühl, dass bei euch viel Ego-Gezocke passiert. So nenne ich es jetzt mal. Gar nicht negativ auf die Spieler gemünzt, sondern genau das, was du sagst, weil man irgendwie das Gefühl hatte, was wollen die denn eigentlich da genau spielen? Hast du eine Erklärung, warum das die letzten Jahre so gewirkt hat oder siehst du es vielleicht auch ganz anders?
Gerade unter dem letzten Trainer war das halt schon echt schwierig, dass wir ja irgendwie ein System hatten, aber kein System hatten, dass es einfach keine klaren Absprachen gab, wie wir das richtig spielen wollen, sondern einfach man sich oft mit dem zufriedengestellt hat, wenn ein Tor war, dann war es gut gespielt so, ne? Und wenn man eigentlich gut gespielt hat, aber der Torhüter einfach auch mal gehalten hat, dann war schon wieder so gleich schlecht gespielt.
Okay. Und rein aufs Ergebnis ausgerichtet quasi,
ja,
nicht so auf einen Plan.
Genau, und wenn man einfach dann ja mit dem Kopf durch die Wand gerammelt ist und ein Tor gemacht hat, dann hieß es immer, ja, oh, super, machen wir gleich nochmal. Aber das war ja einfach nicht rausgespielt, sondern einfach eine gute Einzelaktion. Und deswegen ist es jetzt einfach schon so mehr ein Miteinander, dass wir da einfach wirklich ein klares System haben und somit halt einfach die Automatismen einfach besser ablaufen im Spiel.
Hast du auch das Gefühl, gibt den Leuten Sicherheit und ich glaube gerade über Julius Kühn habe ich diesen Satz schon 300 Mal gehört. Der ist natürlich, der kann aus jeder Lage ein Tor machen, aber am besten ist er halt, wenn er Hilfe kriegt und klar weiß, was er machen muss und von einem Mittelmann in Szene gesetzt wird zum Beispiel. Passiert das mehr und mehr?
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, auch noch mit unserem bisschen so unser Problem, dass wir einfach viel zu viel so über die Mitte gehen und nicht einfach die komplette Spielbreite ausnutzen und die Außen auch mit einsetzen. Aber natürlich, ich glaube, jeder Rückraumspieler ist auf den Mittelmann angewiesen, dass er halt den, gerade auch bei Julius jetzt oder auch mit Gomez, dass sie halt in Szene gesetzt werden, dass irgendwie ein Block gestellt wird und die dann dahinter rumkommen und einfach das Ding darauf juckeln. Und bei jeder Spieler oder Julius auch, sich, glaube ich, schwer tut halt, sich die Chancen selber zu erarbeiten. Mhm. Ne? Dafür ist er halt ein super Shooter und da hilft es ihm natürlich, wenn er Hilfe von den Mittelmännern bekommt.
Ich erinnere mich noch, dass, glaube ich, die Abwehr noch so ein großes Streitthema war. Gudmundsson wollte die wahnsinnig weit draußen spielen. Jetzt ist er, glaube ich, ein gutes Stück näher an die 6-Meter-Linie hingerückt. Wie hast du so diesen Zwist, kann man es so nennen, zwischen Mannschaft und Trainer, da so diese Uneinigkeit, wie man Abwehr spielen sollte, wahrgenommen?
Schon groß, natürlich. Also das System hat einfach nicht funktioniert mit der Mannschaft. Das war oft einfach so ein Harakiri, dass man immer 1 gegen 1 offensiv decken musste. Das war kaum so ein Miteinander. Und dass wenn einer halt vorne überrumpelt wurde und überlaufen wurde, dann standen wir halt dann oft hilflos da. Und der Torhüter hat dann da von 6 Metern die Bälle um die Ohren geschossen bekommen. Und ich glaube, dass wir da jetzt auf jeden Fall schon um einiges stabiler in Abwehr stehen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das werdet ihr, der hat natürlich auch alles gewonnen und alles erreicht, trotzdem, ihr werdet es dem Trainer ja gesagt haben und auch wenn er seine Prinzipien hat, muss er ja eigentlich drauf hören, was die Spieler sagen. Ist das nie passiert, dass er mal gesagt hat, okay, wie wollt ihr es denn spielen?
Man sollte meinen, dass darauf gehört wird, aber ja, es war schon echt schwierig. Also es wurde oft angesprochen, dass man sich so und so wohler fühlt, gerade die Innenblock-Leute, dass sie sich so einfach wohler fühlen. Aber ja, vielleicht kam da ein bisschen zu viel das Ego durch, dass er seins einfach durchsetzen wollte mit aller Macht, was oft nicht funktioniert hatte. Und dann hat man es aber gesehen, wo sich Arnason leider verletzt hatte. Der ist, glaube ich, umgeknickt gewesen. Und dann hatte Felix Danner wieder viel mehr gespielt. Und da haben wir es auf jeden Fall defensiver gespielt und schon waren wir wirklich in der Abwehr einfach wirklich kompakter und haben da besser gestanden. Und man hat gleich gemerkt, dass die Absprache da oder die Abstimmung allgemein einfach viel besser funktioniert hat.
Und wie ist dann so eine Trennung? Ist das trotzdem hart oder ist man fast auch ein Stück weit froh, wenn man sagt, ey, wir haben uns irgendwie nie gefunden und verstanden und jetzt lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, wenn der Trainer dann weg ist?
Ja, also ich glaube, jetzt zum Schluss war es dann bei Gudmund schon, dass, glaube ich, alle Seiten froh waren, dass man da einen Schlussstrich gezogen hat und dass man da dann einen Neuanfang machen kann.
Ja. Wie ist es denn für dich? Ich meine, du hast, da werden wir nachher noch drüber reden, die Champions League gewonnen, Meisterschaften gewonnen, in Deutschland sowohl als auch in Polen. Du spielst seit Ewigkeiten Nationalmannschaft. Kann Parondo dir trotzdem noch was beibringen?
Ich glaube, man lernt nie aus. Irgendwo gibt es immer neue Sachen. Wo ich nach Polen gekommen bin, hatte ich mit Thailand auch das spanische System mehr gespielt. Und dass einfach da auch die Außen mit ins Spiel mit einbezogen werden, die dann nach hinten hochkommen und dann 2 gegen 2 mit dem Kreisläufer zusammenspielen. Mhm. Und das macht Parondo jetzt genauso. Und ja, natürlich gibt es da immer Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall verbessern kann.
Mhm. Wie ist er so als Typ? Wie muss ich mir vorstellen im Training, vor allem da, wo jetzt die Kameras nicht dabei sind?
Sehr, sehr ruhig. Hat klare Vorstellungen von seinem System, was er spielen möchte. Bringt das auch, glaube ich, wirklich sehr gut rüber. Redet sehr viel, dass er das so haben möchte, dass man da wirklich auch jeder weiß, was er möchte. Mhm. Und dem man dann halt wirklich auch klar folgen kann. Also es ist oft auch schon ziemlich viel, wenn wir so Videostudio machen, vorm Spiel und in den Trainingseinheiten, ist es schon echt viel und da muss man schon gut aufpassen.
Ja.
Weil das halt im Training dann sofort umgesetzt haben möchte.
Okay.
Und ja, aber macht einen sehr strukturierten Eindruck und weiß halt wirklich, was er möchte.
Gibt es diese Gefahr? Ich kenne das von Fußballern, da sagt schon der eine oder andere, ab einer gewissen Menge Input, Videostudium und so schalte ich ab, weil ich einfach nicht mehr kann. Ist die Gefahr gegeben?
Auf jeden Fall ist die Gefahr gegeben. Natürlich, wenn du jetzt eine Stunde 15 Video guckst, ist es schon manchmal so, was haben wir jetzt in den ersten 5 Minuten geguckt? ist es schon schwierig. Da muss man sich schon manchmal zwingen, wirklich halt von der ersten bis zur letzten Minute wirklich zuzuhören oder auch dem folgen zu können, dass man das alles im Training dann auch wiedergeben kann. Das ist schon manchmal wirklich sehr viel. Ja.
Mhm. Wie muss ich es mir vorstellen? Wie viel, ich weiß nicht, ob man es in Prozent oder vom Gefühl her sagen kann, wie viel betrifft dich denn? Ich meine, die großen taktischen Entscheidungen muss ja oft eher Mittelmann mit seinen Halben oder mit dem Kreis treffen. Wie viel interessiert das einen außen überhaupt, was taktisch so vorgegeben wird?
Ja, da interessieren tut es einen natürlich schon, weil man ja auch mitspielt. Aber natürlich, die Hauptlast liegt dann bei den Rückraumspielern oder auch im Innenblock in der Abwehr. Da haben wir außen, sind es dann eigentlich so Kleinigkeiten einfach nur, die man da mit ausfüllt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kommt dann irgendwo der Punkt, wo man vielleicht nicht aufgepasst hat und dann
ja.
tritt man da ins Fettnäpfchen. deswegen muss man auch selbst als Außen da wirklich aufpassen.
Und was macht Parondo, wenn du ins Fettnäpfchen trittst? Gibt es dann Liegestützen oder verbalen Anpfiff oder wie reagiert er auf sowas?
Ja, Liegestützen nicht, aber es gibt schon einen verbalen Anpfiff, weil er sich ja natürlich auch die Zeit nimmt, die Videos zu analysieren oder die Spiele zu analysieren. Und dann ist es halt, glaube ich, schon ja ein bisschen ja nervig, wenn halt keiner aufpasst und nicht weiß, was man jetzt von einem will. Und so, ne? Und weil er sich ja da auch genug Zeit nimmt und erwartet, dass wenn er das halt im Videostudium da vorgibt, dass man da auf jeden Fall mit folgt und dann das auch im Training wiedergeben kann.
Jetzt kannst du irgendwie einen Schuss schön unter den Bus werfen, vielleicht auch dich selber. Wer ist der, der am häufigsten nicht richtig zugehört hat und dann nochmal eine Standpauke kriegt?
Oh, also ich bin auf jeden Fall ein Kandidat dafür, der doch schnell seine Augen schließen könnte beim Video. Ist mir auch schon ein oder andere Mal passiert, dass ich kurz gezuckt habe und eingenickt bin. deswegen trinke ich jetzt immer ein Kaffee-Video, damit ich was zu tun habe und nicht doch irgendwie einschlafe. Ja, aber auch nur, weil es natürlich so dunkel in der Kabine ist, deswegen ansonsten würde ich natürlich nie einschlafen.
Ach so, okay. Ich höre schon raus, der Trainer könnte sich mehr Mühe geben, noch spannender seine Analysen rüberzubringen.
Ja, wenn er singt, das wäre vielleicht mal was anderes, ja.
Okay. Hast du ihm das schon mal zurückgespielt?
Ich glaube, das lasse ich lieber. Ich glaube, das lasse ich lieber.
Sehr schön. Ich habe noch ein schönes Zitat von Kretsche über Roberto Cassio Parondo. Kretsche hat gesagt, er hat in Melsung unheimlich viel Sicherheit gegeben, hat die Abwehr und die Torhüter sehr gestärkt und gibt der Mannschaft sehr viel Ruhe. Ist das so? Ist der euer Ruhepol geworden?
Definitiv. Also ich glaube, wenn man Gudmundu an der Seitenlinie manchmal gesehen hat, ja, so ein kleiner isländischer Vulkan, der ja. da doch schon oft hin und her gesprungen ist und auch schon Knierutscher gemacht hat und Ja, ist er natürlich, glaube ich, der komplette Gegenpart da. Also er ist wirklich ruhig und versucht dort auch in den Auszeiten ruhige Ansagen zu machen und auch wirklich nur Kleinigkeiten anzusprechen, nicht irgendwelche Dialoge da oder Monologe zu führen, um irgendwas da reinzupreschen in der eine Minute, sondern wirklich ja, klare Anweisungen und auch ja, in ruhiger Form.
Ist eigentlich, wo du so sagst, alles auf Englisch oder wie ist da, auf welcher Sprache wird eigentlich kommuniziert?
Nee, noch ist alles auf Englisch, genau. Er ist
Noch ist
in der
alles auf Englisch.
Sprachschule und ab und zu kommt mal ein bisschen was Deutsches durch, aber ist alles eigentlich auf Englisch, genau.
Gibt es eigentlich wen, der Spanisch kann in der Mannschaft? Bin ich jetzt gerade, ihr habt ja keinen Spanier, wenn ich richtig bin.
Na, unser Portugiese hier, der André,
Ach so, ja klar, na,
ist
der
ja,
kann wegen Portugiesisch natürlich auch Spanisch. Ja.
ähnlich, genau. Da gibt es dann auch ab und zu, dass sie sich mal auf Spanisch da austauschen.
Ja. Tobi, ihr habt ja Sonntag, nee, nicht Sonntag, oder ist es Pokalspiel? Das Viertelfinale, ne? Sonntag ist es, genau.
Genau, gegen Lemgo, ja.
Geht es gegen den amtierenden Pokalsieger um den Einzug ins Rewe Final Four? Ist das ein Muss, da dabei zu sein?
Ja, was heißt ein Muss? Also die können auch Handball spielen und haben es ja auch im Finale gegen uns gezeigt letztes Jahr,
Ja.
dass es können. Nee, aber natürlich, erstmal haben wir noch Hamburg jetzt am Donnerstag davor, wo wir uns auch vorbereiten oder gut vorbereiten müssen, dass wir das Spiel gewinnen. Aber nichtsdestotrotz natürlich, unser Anspruch sollte es sein, dass wir da das Spiel gewinnen und dann ins Final Four einziehen.
Sitzt der noch, der Stachel? Ich meine, wäre schon, das war eine Riesenchance vor einem Jahr oder in der letzten Saison, ist ja gar nicht ungefähr vor einem Jahr, aber ihr wisst, das letzte Rewe Final Four, was für Lemgo natürlich legendär war, aber es war ja für euch eine Riesenchance, den ersten Titel nach Melsungen zu holen.
Definitiv. Also ja, also dass wir da im Finale wirklich so eingebrochen sind, war ja richtig, richtig bitter. Und ich glaube, da haben wir halt schon noch auf jeden Fall ordentlich was gut zu machen.
Und wie war das so? Also mit Teuer, das hat jeder, der es nochmal hören möchte, da gab es ja Sonderfolgen noch und nöcher, der hat seine Geschichte hier erzählt. Wie war es bei euch? Musste man sich da schon was anhören? War große Enttäuschung?
Ja, natürlich war die Enttäuschung riesengroß. Man spielt ein Finale und geht da wirklich am Ende ja sang- und klanglos unter, dass wir wirklich eigentlich keine Chance hatten. Selbst wenn wir noch, glaube ich, eine Stunde länger gespielt hätten, hätten wir nicht das Spiel rumreißen können, um noch zu gewinnen. Also da war Lemgo an dem Tag auf jeden Fall klar die bessere Mannschaft. Und ja, aber daraus lernt man natürlich auch, oder hoffe ich, dass wir daraus lernen und dass wir dann das auf jeden Fall in so einem Spielen dann, wenn es um alles geht, auf jeden Fall halt dann das natürlich besser machen.
Ich glaube, haben viele noch vor Augen, wie Timo in Tränen auf der Platte saß. Du scheinst das lockerer zu nehmen. Liegt es daran, dass du das Ding schon zweimal gewonnen hast? Ist das dann vielleicht ein bisschen besser zu verkraften, wenn man weiß, ich habe das Ding ja in der Vitrine in meiner persönlichen?
Na, was heißt einfacher? Ja, man geht bestimmt damit schon anders um, natürlich. Aber ja, also was ist einfach auch nicht leicht zu verarbeiten. Also jeder geht da ja damit natürlich mit anders um, ob es eine Niederlage ist oder auch ein Sieg. Und gerade in so einer Stunde ist halt echt ja, super schwierig damit umzugehen, weil auch im Halbfinale hat Timo 60 Minuten gespielt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich im Finale halt 60 Minuten spiele. Nicht, dass ich jetzt nicht spielen wollte, das nicht, aber weil Timo einfach zu der Zeit die Nummer 1 bei uns war und hat im Halbfinale auch gut gespielt. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass er im Finale spielt. Und vielleicht war es für ihn dann halt natürlich auch dann doppelt bitter, dass er halt ja einfach nicht der Mannschaft helfen konnte, weil er halt wirklich nur auf der Bank saß und was dann vielleicht doppelt bitter ist. Aber ja, also jeder geht halt damit dann wirklich anders um.
Hast du eigentlich noch Puls vor so einem Spiel? Ich meine, wir werden über deine Champions League Finals und alles nachher nochmal reden. Ist das noch was, so ein Rewe Final Four, was dich nochmal richtig hochkickt, oder bist du dafür schon zu abgebrüht inzwischen?
Nee, also ich glaube, vor so einem Spiel ist es halt ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Entweder du gehst halt mit Gold nach Hause oder mit Blech nach Hause. Und da ist, glaube ich, jeder nochmal auf jeden Fall auf seine Weise natürlich angespannt und ja, also natürlich bin davor aufgeregt. Vielleicht
Schon.
nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren war oder so, wenn man da das erste Mal irgendwo im Finale stand oder so. Aber natürlich ist es halt wieder was Besonderes, weil man einfach zu dem Zeitpunkt musst du da sein, über 60 Minuten, um dann am Ende Sieger zu sein. Und wenn das halt, wenn man da, glaube ich, nicht aufgeregt ist, dann macht man, glaube ich, ein bisschen was falsch.
Finde ich auch. Eine gesunde Portion Anspannung, Emotion gehört da einfach dazu.
Auf jeden Fall.
Aber so wie ich dich jetzt gehört habe, so richtige Rache, Revanche-Gelüste gegen Lemgo gibt es gar nicht für Sonntag.
Doch, auf jeden Fall, natürlich. Also wir haben, wie gesagt, was gut zu machen und haben es auch letztes Jahr in der Liga zum Schluss, haben wir da dort gewonnen, nachdem es doch eine längere Pause gab mit Stromausfall.
Mhm.
Also,
ach, ich erinnere mich.
Na, ja. Also wir können es, so ist es nicht. Und ja, ich hoffe natürlich, ist wieder ein K.O.-Spiel, geht um alles oder nichts in dem Spiel, um dann im Final Four dabei zu sein oder nicht. Deswegen will ich auf jeden Fall natürlich da gewinnen.
Und wäre ja mal wieder eine Chance, der MT doch noch einen Titel zu holen. Ne? Wäre ja, wie wir inzwischen wissen, auch der letzte, an dem du mitarbeiten könntest als Spieler.
Das ist richtig. Das wäre natürlich ein sehr schöner Abgang, wenn wir da nochmal ins Final Four einziehen und vielleicht auch den großen Coup da schaffen.
Mhm. Ist es, wenn wir nochmal auf die Liga zurückgucken, also ich weiß ich gar nicht mehr so genau, hast du gesagt, internationaler Wettbewerb ist ein Ziel?
Natürlich ist es ein Ziel. Das ist auch, glaube ich, unser Anspruch mit der Qualität, mit den Spielern, die wir bei uns in den Reihen haben im Verein. Und das sollte für jeden von uns der Anspruch sein, dass wir mit dem Kader darum spielen, dass wir international dabei sind.
Bist du überrascht, dass aktuell ist es ja Wetzlar, die vor euch stehen? Also ich sage ehrlich, ich dachte nach Kai Wandschneider, der da so herausragend gearbeitet hat, werden die schon ein, zwei Jahre brauchen, viel neu zu sortieren. Jetzt stehen die auf einmal auf Platz 5.
Hast du das geglaubt? Nee, hätte ich nicht geglaubt, das stimmt, gebe ich dir recht. Aber da wird einfach ja wirklich gut gearbeitet. Und das hat man die letzten Jahre auch immer gesehen, dass man immer gesagt, ach ja, dieses Jahr haben sie wieder mehr zu tun, um vielleicht den Klassenerhalt zu schaffen oder irgendwie so. Aber jedes Jahr, egal wie viele Spieler da weggegangen sind und neu dazugekommen sind, haben die immer super gearbeitet und immer viele Überraschungen geschafft, auf jeden Fall.
Mhm. Wie siehst du so die Konstellation davor? Ist Magdeburg noch einzuholen oder können wir schon zum Titel gratulieren, Benno und Co.?
Naja, gratulieren glaube ich noch nicht und das wollen sie auf jeden Fall auch nicht hören. Aber natürlich, so wie die Saison spielen, einfach ja, überragend. Das ist jedes Spiel, liefern die da so ein Feuerwerk ab. Letztes Spiel jetzt auch gegen Lemgo, wo die da mit
44 Tore. Ich konnte es gar nicht fassen, als ich das gesehen habe.
Also wirklich. Und also wenn die auf dem Level einfach weiterspielen, keine Verletzten haben oder Corona-Ausfälle oder irgend so ein sowas, glaube ich schon, dass sie da dieses Jahr den Sack schnell zumachen und sich das Ding holen.
Du warst ja auch mal in Magdeburg. Ich schätze mal, diese Sehnsucht, ich meine, die wächst jetzt über ungefähr 20 Jahre und man hatte ganz schön tiefes Tal. Was glaubst du, wird das da auslösen? Sollten die das Ding wirklich nach Hause bringen, wonach es sehr aussieht?
Ich glaube, da wird einiges ausbrechen. Also, natürlich, wenn man gerade die Saison sieht, wie die spielen, welche Konstanz sie da an den Tag legen, das ist, und auch den Handball, den die überhaupt spielen, super schnell, super sicher, das ist einfach auch natürlich richtig geil mit anzuschauen, ne, wie die da spielen. Und das halt wirklich auch von Spiel zu Spiel zu Spiel immer einfach weiter durchziehen. Und ich glaube, wenn die da die Schale nach Hause holen, dann wird da so einiges brennen in Magdeburg, ja.
Ja, vor allem im Sommer ist dann hoffentlich mit diesem verschissenen, Virus auch mal rum und man kann wieder auch ohne Abstände und ohne schlechtes Gewissen so richtig die Sau rauslassen. Das ist so mein Wunsch für den Sommer.
Auf jeden Fall, aber ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass man da auch dann gerade draußen wieder doch größer feiern kann.
Ja. Ja, weil ist es für dich auch so, ich weiß nicht, Magnusson zum Beispiel, der glaube ich in diesem 44 Tore, was hat er gemacht? Ich glaube 15 Tore und fast 10 Assists oder so. Ja. Es ist ja, das also keine Ahnung, das ist normal gar nicht menschenmöglich. Ist das so das Beeindruckendste oder ist es das Ganze bei Magdeburg oder was findest du da am stärksten?
Ja, ich glaube, man kann eigentlich keinen Spieler so hervorheben, so von der mannschaftlichen Geschlossenheit, dass sie einfach wirklich von links nach rechts.
Muss man den Magnusson nicht doch nochmal hervorheben?
Nee, das wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall. Also, ja, wer macht 15 Tore und dann noch 10 Assists dazu im Spiel? Ne? Also das ist, und was er auch er selber da einfach leistet, der spielt ja auch vorne, hinten 60 Minuten. Das ist schon echt beeindruckend und ich glaube, da gibt es gerade keinen, der an seine Leistung da irgendwie rankommt.
Ja, das wollte ich noch, also der Beste der Liga gerade.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Ja, Ja. Und dahinter, ich meine, das mega spannend ist ja auch Platz zwei, ne? Da gibt es zwei Teams, Kiel und Flensburg, da darf man nicht ein Jahr nicht Champions League spielen, eigentlich. Wen siehst du da stärker?
Oh, ja, gute Frage. Also ich ist ja immer auch so tagesformabhängig und auch zu sehen, wie die Spieler über die Saison kommen, dann hast du doch mal irgendwie zum ungünstigen Zeitpunkt irgendwie zwei angeschlagene Spieler vielleicht, dass sie nicht ganz fit sind. Mhm. Aber ansonsten ist es natürlich, wird es bis zum Ende mega spannend bleiben, wer da sich den nächsten oder den zweiten Champions-League-Platz da sichert. Ich drücke dabei in die Daumen.
Okay. Bist du auch als Ex-Kieler, bist du da so neutral? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Vielleicht.
Was heißt das jetzt vielleicht?
Nein, natürlich drücke ich den Kielern die Daumen, aber natürlich auch den Flensburgern, weil beide hätten es verdient, weil die einfach auch verdammt guten Handball spielen. Und ja, der besser ist über die Saison hinweg, hat es dann sich auch verdient, da Champions League zu spielen.
Oder doch die Füchse am Ende mit Co-Trainer Kretschmer.
Ja, vielleicht, aber er hatte selber gesagt, dass er doch da sehr fehl am Platze war.
Ja, das Interview hast du auch gesehen, oder? Ja, ich habe mir so den Arsch aufgelacht. Ja, scheint nicht seine Profession zu sein. Ich würde mit dir gerne noch so ein bisschen über das große Ganze bei der MT reden. Ich weiß das noch sehr gut, als wir 2017 mit Sky dann zur Liga dazukamen sozusagen. Und klar war, wir zeigen jetzt jedes Spiel. Da war natürlich, hier die MT Deutschland, ja. Reichmann, Lemke, Kühn, alle kommen dahin. Unsere Helden von 2016 sind in großen Teilen wieder vereint. Große Erwartungen. So richtig habt ihr die aus der Außensicht nie erfüllt. Wie siehst du das, warum das große Ganze noch nie so zusammengepasst hat, dass man zum Beispiel Kiel, Flensburg oder jetzt eben Magdeburg mal so richtig angreifen könnte über eine ganze Saison?
Ja, weil einfach, wie gesagt, jetzt vorhin schon, dass einfach ja die Konstanz über die ganze Saison einfach fehlt und nicht einfach oder nicht da ist. Das kannst du dir auch nicht erkaufen, auch nur weil du jetzt dann sechs deutsche Nationalspieler hast. Wenn du nach Kiel guckst, Flensburg guckst, keine Ahnung, in jeder anderen Mannschaft sind ja auch trotzdem doch genug andere Nationalspieler. Nicht jetzt Deutsche vielleicht, aber trotzdem hast du genug Dänen, Schweden und keine Ahnung, wo die alle herkommen, ne? Und die auch natürlich super Handball spielen können. Und dort haben sich die Konstrukte über Jahre, Jahrzehnte hinweg aufgebaut und einfach auch gefestigt. Und und das fehlt einfach bei uns, oder sieht man schon, dass es einfach noch eine andere Stufe ist, wo die anderen spielen, was bei uns einfach noch fehlt und dass da noch viel Luft nach oben ist und viel Arbeit auf jeden Fall notwendig ist, um da erstmal hinzukommen.
Kannst du das grob erklären, wo du so, gibt's was, ich meine, du warst auch in Kiel, du weißt, wie die höchsten Höhen aussehen. Mhm. Gibt's irgendwas vielleicht auch, Vereinsstruktur oder keine Ahnung, was man da nehmen könnte, aber was wäre sowas, wo du sagen würdest, da ist Melsungen halt noch nicht Kiel oder Flensburg?
Schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass man einfach, also für mich persönlich muss man, glaube ich, auch viel drauf schauen, dass du nicht einfach nur Spieler kaufst, die jetzt so viel Tore werfen oder besonders gut in der Abwehr sind, dass du einfach von den Spielertypen her eine wirklich gute, gesunde Mischung hast. Mhm. Ne? Dass du nicht immer sagst, okay, ich brauche den Besten hier, den Besten da. Mhm. Kann ja auch bei der Zweit-, Dritt- oder Viert-, Fünftbeste sein, aber dass es einfach in den Mannschaftsteilen auf den Positionen einfach dann homogen funktioniert und dass man da dann einfach sich gut ergänzt. Mhm.
Also so grob, ohne das jetzt als Fehler oder irgendwas zu bezeichnen, nur ich dachte mir zum Beispiel, Kühn und Gomez, das ist doch zweimal relativ das Gleiche für halb links so in der Anlage. Ja. So ungefähr, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Alternative braucht.
Ja, dass man da einfach wirklich auch breit aufgestellt ist und dass, wenn einer mal einen schlechten Tag hat, dass dann der Nächste dort mit einspringt und dass man da einfach, wie soll ich das jetzt sagen?
Tiefe eher so das, was du gerade suchst? Oder?
Nee, ja, die Breite haben wir ja. Wir haben ja wirklich auf jeder Position wirklich zwei sehr gute Spieler und dass man da vielleicht auch mal den einen oder anderen unterschiedlichen Spielertyp vielleicht braucht, genau.
Ja. Genau, geht in eine zu ähnliche Richtung. Du hast ja sicher auch mitbekommen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war es vor dem letzten Turnier? Ich weiß gar nicht mehr, aber es gab ja mal diesen Vorwurf von Bob Hanning, Der schießt ja auch ganz gerne mal, wie wir alle wissen, und hat ja so sinngemäß, ich krieg's jetzt nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber so ungefähr schon, dass die MT Melsung, sagen wir mal, zumindest die deutschen Nationalspieler nicht in eine Form bringt, die der deutschen Nationalmannschaft irgendwie groß hilft, dann mal wieder um Titel anzugreifen. Wie nimmst du sowas auf, wenn euch sowas um die Ohren gehauen wird?
Ich habe mit ihm auch persönlich drüber gesprochen, dass er sowas sagen kann, aber nicht in der Funktion, in der er steht. Dass er es halt mit uns persönlich besprechen kann, wenn er der Meinung ist.
Und damals war er noch beim DHB Vize, muss man sagen, das meinst
genau,
du wahrscheinlich.
Genau, ne? Genau. Und ja, aber dann war das auch relativ schnell eigentlich vom Tisch. Also mich hat das da nicht irgendwie weiter bewegt, die Aussage. Und ja, natürlich, also wenn man ja auch sieht, was so investiert wird bei uns, da hängen wir auf jeden Fall unseren Erwartungen, glaube ich, schon hinterher.
Das wird auch intern so ganz klar angesprochen, dass das noch nicht reicht bei dem Commitment, was es gibt.
Ja, definitiv. Also da sieht man halt wirklich, dass man ja bei Kiel, Flensburg oder auch den Magdeburgern, genau, dass man da einfach schon noch ein, zwei Stufen hinterherhängt, dass man einfach dass es noch nicht reicht, dort oben, ganz oben mitzuspielen.
Ja. Du hast ja schon, was waren es, 3, 4 Stationen in der Bundesliga gehabt, werden wir nachher alles nochmal durchgehen. Jetzt wissen wir aber inzwischen, vorhin schon mal gesagt, bei der MT geht es nicht weiter im Sommer. Was macht Tobi Reichmann denn ab Sommer 2022? Wo gehst du hin? Du darfst es jetzt hier exklusiv verkünden.
Dann weiß ich es noch nicht. Nee, ich weiß es bis jetzt wirklich noch nicht. Da gibt es ein paar, ja, so lockere Angebote, aber noch nichts irgendwie Konkretes, auch nichts Festes. Ja, so langsam wird man halt schon natürlich ein bisschen nervös und drängt oder denkt ein bisschen mehr drüber nach. Aber ich denke schon, dass auch da die richtige Option kommen wird.
Okay, aber du bist wirklich noch mit niemandem, also du könntest auch nicht mal sagen, gibt schon eine klare Tendenz, sondern es gibt noch mehrere Optionen, die quasi gleichwertig aktuell noch sein könnten.
Genau, genau.
Ja. Und wird es Deutschland sein oder vielleicht sogar nochmal Ausland? Kannst du uns das sagen?
Also es kann wirklich in jede Richtung gehen. Natürlich würde ich Deutschland bevorzugen, weil einfach meine Familie hier ist und wir uns eigentlich wirklich wohlfühlen und die Kinder aber hier auch zur Schule gehen. Und da wollen wir die jetzt nicht gleich sofort rausreißen. Und jetzt ist auch die Zeitspanne doch ziemlich kurz, um sich dann schnell um neue Schulplätze und sowas zu kümmern, um die dann einfach hier einfach so schnell rauszureisen, ohne dass man die so langsam ein bisschen auch darauf vorbereiten kann, dass es halt woanders hingeht.
Ja, stimmt, klar. Ne? Kinder können das wahrscheinlich auch noch mal viel schwerer verstehen, verarbeiten, so, ne? Als wir das als Erwachsene können, könnte ich mir vorstellen.
Ja, natürlich, definitiv. Und deswegen ist auch der Plan, dass ich dann wahrscheinlich erstmal woanders alleine hingehe und dann schauen wir, wie es dann weitergeht.
Ihr habt ja auch ein Haus gebaut, ne? Also du, deine Frau und für die 2 Kids. Also eure Base ist schon sehr fest Kassel jetzt geworden, ne?
Genau, wir haben nicht gebaut, wir haben eins gekauft hier und ja.
Ach so, oder so.
Ja, aber wir fühlen uns halt, ja, wie gesagt, eigentlich wirklich super, super wohl hier. Wir in der Nachbarschaft hier haben wir Freunde gefunden, Freundschaften gefunden. Unsere Kinder sind hier gefestigt und das ist, glaube ich, auch für die jetzt wirklich so das richtige Zuhause, dass sie einfach hier selbst ihren Freundeskreis haben in der Schule, außerhalb von der Schule, in ihrem Sportverein. Und auch wir, dass wir halt wirklich viele, viele Kontakte außerhalb des Sports einfach haben und wo wir einfach sagen, ja, dass für uns einfach das hier wirklich unser Zuhause eigentlich ist.
Ist das, also ich weiß gar nicht, ob man sich da reindenken kann, aber wenn du dann wirklich zumindest für ein paar Tage unter der Woche weg von der Familie bist, kannst du sowas gut wegstecken oder ist es schon hart für dich?
Ich kann das schon gut wegstecken. Ich weiß, dass meine Frau das hier super macht mit den Kids und die älter werden und auch selbstständiger natürlich, ne, dass man, dass sie das auch verstehen, warum ich weg bin, dass das halt meine Arbeit ist, mein Job ist. Und natürlich gibt es aber auch dann wieder andere Tage, dann wenn es mit der Nationalmannschaft zum Beispiel im Januar weggeht, wenn man dann 3, 4 Wochen weg ist, da ist es halt dann natürlich schon bedeutend schwieriger und da hat man schon schnell Sehnsucht nach den Kindern, aber umgekehrt ist die Sehnsucht, glaube ich, noch größer von den Kindern zu mir. Weil die es dann ja nicht richtig verstehen, auch ne, warum man dann auf einmal so lange weg ist. Mal ist es so 1, 2 Tage für ein Spiel und dann sind es auf einmal mehrere Wochen, dass es für die halt nicht so richtig greifbar ist. Aber natürlich macht man sich da auch Gedanken Und da ist es dann oft auch nicht so einfach, dass man einfach sagt, okay, ja, ich bin jetzt 2 Tage nicht da und dann bin ich doch wieder da, ja.
Also das wird mutmaßlich, ne? Also ist ja immer eine Abwägung von vielen Sachen, aber das wird schon auch eine Rolle spielen. Also je näher an Kassel dran, desto besser wäre es wahrscheinlich für dich, ganz, ganz vereinfacht gesagt, der neue Verein.
Ja, definitiv, natürlich. Wenn man dann auch, wenn man, umso näher man dran ist, dann auch des Öfteren natürlich dann pendeln kann, dass man sagt, okay, heute Abend haben wir Training oder wir haben jetzt Vormittag Training, dann abends und nächsten Tag Vormittag nichts, dass man einfach auch sagt, okay, für einen Tag kann ich jetzt schnell nach Hause, um dann vor dem Training wieder dann zur Mannschaft, zum Training zu fahren. Es ist ja natürlich dann viel, viel einfacher, als wenn man jetzt 400, 500, 600 Kilometer weit weg ist. Da muss man dann doch schon ein bisschen mehr planen und ja, wie gesagt, die zwei sind ja auch schulpflichtig, wo dann halt einfach nur das Wochenende zur Verfügung stehen würde. Und dann muss es halt auch passen, dass wir halt dann ein Heimspiel haben, dass wir da irgendwie nicht weg sind.
Ja. Wir wollen noch kurz, oder ich würde mit dir noch gern kurz über ein anderes Thema sprechen. HPI, DKB Spieler des Monats, bei uns immer wiederkehrendes Thema. Weißt du, mit dem HPI kannst du was anfangen, nehme ich an, oder?
Ja, genau, ja.
Weißt du, worum es geht? Sehr
Ja.
gut. Weißt du deinen über die Saison hinweg? Weißt du, welchen Wert du erreichst auf dieser 50 bis 100er Skala?
Nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin doch nicht jemand, der oft irgendwie nachguckt nach dem Spiel, wie viele Tore habe ich gemacht, wie viele Tore habe ich jetzt in der ganzen Saison geworfen. Da
Aber
bin
das
ich.
muss bei dir doch Spaß machen. Ich meine, du hast doch regelmäßig über deine Karriere hinweg Spiele ge gehabt, wo das Spaß macht, auf so einen Zettel mal zu gucken.
Ja, natürlich, aber ich lege, also wenn mich jetzt einer fragen würde, wie viele Bundesligaspiele habe ich oder Nationalmannschaftsspiele, könnte ich nicht beantworten, weiß ich nicht.
Okay. Kein Statistiknah in dem in der Hinsicht
Nee,
sozusagen.
genau.
Ich kann es dir verraten, dein Wert ist 70. Damit bist du momentan auf Platz 16, was ja ein guter Platz ist, wenn man sich denkt, es gibt ja mindestens mal 36 Rechtsaußen auf der Liga.
Ja.
Also positionsspezifisch gehörst du auf jeden Fall mindestens mal zur besseren Hälfte. Hast du einen Tipp? Wer denkst du ist der Beste in der Kategorie auf deiner Position in der Liga?
Also ich glaube, dass es Hans Lindberg ist.
Oh, bist du gut dran. Das ist Nummer zwei. Wer
Nummer
könnte
eins.
da noch davor sein?
Wahrscheinlich Ecki aus Kiel.
So ist es,
Ja.
genau. Ekberg und Lindberg. Sie gefühlt ja auch wahrscheinlich, wenn es den HPI schon seit 10 Jahren gäbe, wären die wahrscheinlich immer unter den Top 5, die beiden, oder? Gefühlt.
Definitiv. Also auch gerade jetzt, ja, was beide für eine Konstanz an den Tag legen und auch bei Hans, nicht, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber er ist ja doch ein älterer, sehr erfahrener Spieler. Aber trotzdem, was der da jedes Spiel abliefert, das ist echt Wahnsinn. Also der wird auf jeden Fall auch weltweit auf jeden Fall unter die Top 5.
Hättest du einen direkt so aus der Hüfte geschossen? Spieler, DKB-Spieler des Monats Februar? Gäbe es da einen für dich?
Ich denke, über den wir vorhin aus Magdeburg gesprochen haben,
Den kann man eigentlich immer nehmen, ne? Das stimmt,
ja.
dieses Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie oft das geworden ist. Da wäre ich jetzt überfragt, aber er hätte quasi, also dass er, ich glaube, dass er MVP am Ende der Saison wird, sind wir uns relativ einig, oder?
Das
Das
unterschreibe ich so, ja.
riecht sehr danach. Ja. Du, dann, bevor wir den übrigen Karriere-Wrap-up machen, ach doch, eine Frage hätte ich noch. Liest du eigentlich so Magazine, Zeitungen?
Nachrichten lese ich täglich, aber so Bücher, ich glaube, ich habe in meinem Leben nur meine Schulbücher, na, selbst die auch
Okay,
nicht
also.
ganz gelesen, aber nee, da
Und
bin ich doch
so
nicht.
Zeitschriften? Handballwoche zum Beispiel? Liest du
Nee,
sowas?
also habe ich mal eine Zeit lang gelesen, aber seit Jahren jetzt nicht mehr, nee.
Ich sage dir, Tobi, ich habe was entdeckt. Also ich bin auch nicht der fleißigste Leser bisher gewesen. Das könnte mich wieder ganz nah dahin führen.
Dann schieß mal los.
Readly heißt das Ding.
Ja.
Hört ihr jetzt gleich mehr davon? Und ich erzähle dir auch ein paar Stücke dazu. Und dann gibt es
Ja.
gleich Teil 2.
Leute, ich habe dann vor ein paar Tagen was entdeckt. Das ist auf meinem Tablet. Und ohne Witz, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ohne das leben konnte. Readly heißt diese App. Da sind Magazine und Zeitungen digital drin, mehr als wir in unserem Leben lesen können. Es sind über 6.000 Magazine und dazu Tageszeitungen. Also zum Beispiel die Handballwoche lese ich natürlich jede Woche, habe ich reingeguckt. hat ungefähr eine halbe Minute gedauert. Dann hatte ich die Handballwoche auf meinem Tablet. Kann ich natürlich auch alles runterladen, damit ich es auch offline dann lesen kann, wenn ich gerade nicht mehr im Netz bin und unterwegs bin. Da habe ich mir gedacht, die aktuelle ist schon mal cool, aber haben die auch die alten? Ich mir gedacht, Saisonvorschau, in die gucke ich immer wieder rein. Ich habe ungefähr 15 Sekunden gebraucht und dann hatte ich die Saisonvorschau von vor einem halben Jahr. Das ist, und ich könnte ewig so weitermachen. Die Sportbild lese ich ja jede Woche, um so allgemein so ein bisschen zu wissen, was im Sport los ist. Aber auch das Time Magazine und National Geographic ist da drin. Lauter so Zeug, was uns im Hirn so richtig voranbringt. Und ich könnte ewig so weitermachen. Ich bin so hart geflasht und jetzt kommt, das kostet 9,99 € im Monat. Ich kann das gar nicht fassen. Ich habe ein Magazin, fast 100 Seiten über Jürgen Klopp, was natürlich für mich wie gemalt ist, gefunden. Das Ding allein kostet 10 €, wenn du es kaufst. Und Readly kriegst du für 9,99 € im Monat und kannst du jeden Monat kündigen. Ich weiß gar nicht, was sind das eigentlich für Philanthropen, und die schenken euch sogar noch einen Gratis-Monat. Readly.com/Harz. Der Link ist auch in den Shownotes. Da könnt ihr das sogar gratis einen Monat testen. Das ist wirklich gut. Ich reiß mich jetzt auch wieder zusammen und höre dann auch auf. Ich sag's euch, der beste Moment, Readly zu holen, wäre gestern gewesen. Und der zweitbeste ist jetzt.
Tobi, du bist ja Berliner.
Jo.
Landet man da leicht beim Handball? Ich weiß gar nicht, in der Großstadt gibt es ja auch viele andere Angebote.
Also ehrlich gesagt, gar nicht, weil ich bin dann mit 9 sind wir aufs Land gezogen mit meinen Eltern, weil wir da vorher hatten wir, oder meine Großeltern hatten ein Wochenendgrundstück und da haben dann meine Eltern drauf gebaut. Mhm. In Rangsdorf ist das, südlich von Berlin. Mhm. Und aber in der Zeit, als ich in Berlin war, ich habe Fußball gespielt, Badminton, Schwimmen habe ich lange gemacht. Und hätte ich auch wahrscheinlich gerne eigentlich weitergemacht, aber da auf dem Land war es dann doch ein bisschen schwieriger, dass man in eine Schwimmhalle gekommen ist als in Berlin. Und deswegen bin ich da dann doch sehr schnell zum Handball gekommen. Ja.
Also ein Glück für uns alle, aber das heißt, du warst ein richtiger Sportfanatiker schon als Kind, so wie das klingt, wenn du sagst, du hast das alles ausprobiert.
Auf jeden Fall. Also schon immer, wenn ich irgendwo stillsitzen musste, gegenüber keine 5 Minuten gut. Mhm. Ich kriege immer die Geschichte erzählt, wo ich mit meinen Großeltern im Urlaub war, die mich auspowern wollten am Tag und haben mich da aufs Trampolin geschickt und mich durch den Sand gejagt und keine Ahnung, dass die halt dann mich abends ins Bett stecken können und die können dann an eine Bar gehen und noch ein, zwei Getränke da sich genehmigen. Aber am Ende des Tages, ja, war es dann einfach so, dass ich nur auf dem Bett rumgesprungen bin und Oma, Opa da auf der Couch eingeschlafen sind.
Also du warst so ein Energiebündel als Kind schon so fit. Ja. Das heißt, die Eltern, der Plan ist nach hinten losgegangen, weil die haben dich über den ganzen Sport so fit gemacht, dass du gar nicht mehr pennen musstest, so ungefähr.
Ja, so ungefähr. Also ich war, glaube ich, auch kein einfaches Kind, weil ich einfach jeden Tag um 5, 5:30 wach war. Und,
oh krass, dann, so früh. Ja, 5, 5:30, okay. Ja. Oha. Und dann aber auch bespaßt werden wolltest und nicht doof vorm Fernseher rumsitzen wolltest.
Ja, so ungefähr, ja. Also ich habe... Ich war auch in Berlin damals von morgens bis abends draußen. Meine Eltern mussten mich dazu treiben, irgendwie reinzukommen. Und da in der Jugend und als Kind, da war ich wirklich ja sehr, sehr, sehr viel draußen, auf jeden Fall. Mhm,
Und dann auf dem Land, hast du schon gesagt, ging es eher Richtung Handball, weil das so das logische Nächste oder Einfache war? Oder wie bist du dann genau zum SV Lok Rangsdorf
gekommen? Ja, also ich glaube, es ist ja wie bei vielen so, dass man einfach dann sowas Neues sucht und dann viele, die dann schon dort waren, kannte ja keinen, bin in der 4. Klasse gewechselt und viele waren dann halt beim Handball dort und haben dann gesagt, ja, hast nicht mal Bock da mitzukommen und dann bin ich einfach mal mit hingefahren zum Training, hat mir super gut gefallen, hat mich auch, glaube ich, ganz gut angestellt und dann bin ich da schnell hingeblieben. Mhm.
Waren so deine unfassbaren Sprungfedern, die du in deinen Schuhen versteckst, waren die schon immer eingebaut oder kam das erst mit der Zeit?
Also mir wurde es immer gesagt, dass ich da ein besonderes Talent habe und wirklich immer höher oder weiter gesprungen bin als viele andere. Und aber so bewusst ist es mir erst dann wirklich so im wo man angefangen hat im Männerbereich, so oder Ende des Jugendbereichs, dass ich da ja meine Vorteile habe oder großen Vorteile habe. Aber vorher war mir das nicht so wirklich bewusst und kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da so überdurchschnittlich war.
Okay. Hast du denn von Anfang an außen gespielt oder wo hast du gespielt, so in den ganz jungen Jahren?
Nee, ich habe bis in die A-Jugend eigentlich rein auch im Rückraum gespielt.
Ah, okay. Halb rechts dann logischerweise.
Richtig, genau.
Als Linkshänder. Und da aber, ich meine, oder ich, also du bist ja auch kein kleiner außen, ne? Du bist, glaube ich, so 1,90?
Knapp 1,90, 1,88, genau.
Ja,
ja, aber ich habe einfach früher nicht viel gewogen. Man musste mich anpusten, dann bin ich umgefallen. Also da
ach, okay.
War ich echt so ein kleiner Spargelhannes, ja.
Ah, wirklich? Wann hast du dann zugelegt? Weil ich meine inzwischen, also jetzt kann man dich ja nicht mehr als das bezeichnen.
Nee, das stimmt. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel zunehme.
das kommt vor allem nach dem Karriereende dann.
Ja, ich hoffe, deswegen hoffe ich, dass mein Karriereende noch ein bisschen auf sich warten lässt. Naja, wann hat das angefangen? Ja, ich glaube so dann, ja, mit 20 oder so, dass man halt dann schon, wenn man intensiver auch Krafttraining macht, dass man da, dass das auch dann fruchtet und man ein bisschen zunimmt. Und ich weiß immer noch so, in Kiel war immer so mein Ziel, so dass ich mal 80 Kilo vielleicht wiege oder 75 Kilo.
Ach krass, okay.
Und ja, und dann hat sich das halt immer gesteigert und dann irgendwann, ja okay, oh, jetzt hast du 80 Kilo, jetzt hast du 85, okay, jetzt hast du 90, was ist jetzt los? Ja, und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass ich halt da auch meine, ja, 92 bis 94 Kilo habe.
Ja. Wobei das ja auch bei knapp 1,90, ne? Da wird ja noch keiner dir Adipositas vorwerfen, nehme ich mal an.
Ach Quatsch, ach Quatsch.
Ist ja noch
ist alles Muskeln.
Und das sowieso. Muskeln sind ja schwerer als Fett, ne?
So sieht es aus, ja.
Und die Ausrede benutze ich auch immer. Also ja, bei mir ist es eine Ausrede, bei dir ist es ja die Wahrheit.
Ja, aber vielleicht hast du einfach auch richtig schwere Knochen.
Ja, genau. Ne?
Das ist ja auch immer.
Schon immer gehabt. Genau. Irgendwie. Also, seit ich Alkohol trinke, habe ich wahnsinnig schwere Knochen bekommen, kann ich dir sagen. Ja. Das ging genau in der Zeit los.
Ja, glaube ich dir.
Und war denn bei dir in deinem Jugendverein schon irgendwie klar, dass du irgendwie rausstichst? Oder ist das da noch keinem aufgefallen, was in dir mal, aus dir mal werden könnte, was in dir drin steckt?
Doch schon, das war schon relativ schnell. Da in Rangsdorf dann hatte ich einen guten Jugendtrainer mit Herrn Bernhard gehabt, dass er gesagt hat, der mich auch dazu dann gebracht hat, nach Cottbus auf die Sportschule zu gehen, der einfach gesagt hat, ja, der Junge hat viel Talent, der muss irgendwie weiter gefördert werden und am besten geht es halt dann über eine Sportschule und ja, und dann war das relativ schnell spruchreif, wo man dann in der, also bei uns dann in der 7. Klasse halt dann wechseln musste oder sich entscheiden musste, wo man hingeht, was man macht mit der weiterführenden Schule und da war ich dann in Berlin, in Potsdam und in Cottbus zu der Sichtung für die Sportschule und dann ja, hab ich mich dann am Ende für Cottbus entschieden. Und ja, hat bis jetzt auch alles super geklappt.
Ja, genau, total. Hat sich 100% ausgezahlt, ja. Aber ich meine, man hat ja wahrscheinlich immer die Tendenz, in der Nähe der Eltern zu bleiben. Also zumindest bei mir war das immer so, an der Heimat zu bleiben. Warum bist du dann gerade am weitesten weggegangen sozusagen? Auch wenn es jetzt nicht ewig ist, aber ich glaube, Cottbus sind, ich weiß nicht, 2 Stunden oder was von Berlin?
Nee, eine Stunde.
Ah, ist auch nur eine Stunde.
Ja, okay. Eine Stunde. Natürlich wäre jetzt Potsdam oder Berlin natürlich auf jeden Fall näher dran gewesen. Aber irgendwie so das Konzept hatte uns dort in Cottbus am besten gefallen, auch weil das Internat gerade neu gemacht wurde. Das war, glaube ich, 1 oder 2 Jahre alt und dann auch komplett renoviert. Und ja, das hat uns einfach irgendwie am meisten überzeugt und deswegen bin ich dann dahin.
Okay. Und da hast du dir auch gleich einen Spitznamen abgeholt, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Der lautet wie?
Ja, Ippe, ja.
Und wo kommt das her?
Ah, das kann ich dir, also mit denen ich damals zusammengespielt habe, die können sich wissen selber nicht eigentlich, was das für eine Bedeutung hat oder so. Aber ich hatte mit 13 oder 14 war ich im Winterurlaub gewesen und kam dann mit einem 5-fachen Schienbeinbeinbruch wieder nach Hause.
Nein!
Ja.
Moment, was heißt denn 5-fach?
Ja, mein Schienbein war 4-mal zertrümmert und einmal noch das Wadenbein halt dazu.
Alter. Gott.
Ja, weil mich hatte, also ich war nicht schuld, mich hatte ein Skifahrer umgefahren, der mir zwischen die Beine gefahren ist und dann hat es ja ein paar Mal Knack gemacht. Scheiße. Und ich war, glaube ich, weiß es nicht mehr genau, müsste ich jetzt lügen, aber so 6 Wochen oder so vielleicht nicht in der Schule gewesen, weil ich einen Gips hatte, der unten vom Mittelfuß bis oben zum Oberschenkel ging. Und den hatte ich, glaube ich, 12 Wochen oder 13 Wochen gehabt. Und da war ich halt dann die ersten Wochen halt nicht in der Schule, weil ich mich wenig bewegen konnte, weil unsere Schule in Cottbus damals neu gemacht wurde. Und dann hatten wir außerhalb eine Schule, wo wir dann so 2, 3, 4 Kilometer hinfahren mussten mit dem Fahrrad. Und das ging halt relativ schlecht. Und deswegen war ich da ein bisschen dann länger zu Hause geblieben. Und als ich dann wieder in die Schule kam mit meinen Krücken, ja, wurde ich vielleicht nicht Krüppel genannt, sondern einfach, ja, Ippe.
Ach so.
Haben sie es netter ausgedrückt. Ja, genau, haben sie es netter ausgedrückt. Aber warum halt der Name, keine Ahnung. Kann mir auch keiner sagen, warum so, ja.
Okay. Und krass, diese noch nie gehört. Ich kenne eher so deine Kniegeschichten, da reden wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber, aber die war da, ich weiß nicht, Gefahr für die Karriere, so man das in jungen Jahren schon abschätzen kann? Hast du dir da selber Sorgen gemacht oder was haben die Ärzte so gesagt?
Also ich weiß nur, wo der Unfall passiert ist, habe ich dann die Sanitäter gefragt, ob ich umgeknickt bin. Ich hatte einfach die Angst, dass ich irgendwie einen Bänderriss hatte. Da meinte er, sieht doch ein bisschen schlimmer aus.
Hat das nicht wehgetan? Wie
ja, also ich kann mich wirklich nicht groß dran erinnern, aber meine Tante war mit dabei, wo das passiert ist, und die hat auch schon gesagt, dass ich da auf jeden Fall neben mir war unter Schock und auch geschrien habe, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich geschrien habe.
Ah, zum Glück. Ja, das blendet der Kopf ja, glaube ich, aus Selbstschutz quasi dann aus, ne?
Ja,
dass man
ja
oft eine Erinnerung verliert.
Ja. Genau, ja. Also ich weiß nur noch den Schmerz, wo ich halt da im Krankenhaus war, wo die, hat man ja so eine Luftmatratze oder so ein Luftkissen um das Bein bekommen, weil sie noch keinen Gips hatten auf der Piste. Und um dann halt zum Röntgen zu gehen, haben sie es halt abgemacht. Und da weiß ich nur, dass es halt tierisch geschmerzt hat, wenn da die Knochenteile aneinander reiben.
Oh Gott.
Und ja, aber natürlich gerade danach, dann so in der Zeit, wo man dann sagt, okay, ja, wie geht's jetzt halt weiter, war halt schon so, ja, mache ich den Sport weiter oder mache ich es halt nicht, weil ich ja auch da auch bestimmt ein halbes Jahr draußen war vom Sport und haben dann die Eltern auch
da
gesagt,
ja, das Bein auch total dünn, ne? Das muss man ja alles wieder auftrainieren, oder?
Also wenn das Bein so lang... Ich weiß noch den Tag, als wenn es gestern gewesen wäre, ich hatte meinen Gips abbekommen und bin dann hoch ins Internat gegangen in mein Zimmer und lag dann so auf dem Bett und habe da einfach mich auf den Rücken gelegt und die Beine so nach oben gehoben und ich weiß nur, dass einfach das gestreckte Bein einfach so in sich zusammengefallen ist und mir es halt so im Knie wehgetan hatte, weil ich das einfach auch 12 Wochen nicht bewegt hatte, das Knie. Das war halt ein tierischer Schmerz und dann dachte ich so, oh Gott, wie willst du jetzt wieder laufen lernen und so, ne? Und dann, ja, ging es halt so langsam voran, dass man erst mit Krücken nur laufen konnte, weil man einfach überhaupt keine Kraft hatte, überhaupt nur auf den Beinen zu stehen. Aber es ging dann halt relativ schnell wieder vorwärts. Aber natürlich hatte ich im Kopf noch so eine Blockade, das nicht richtig belasten zu wollen und so. Und das hat sich natürlich dann auch auf den Sport übertragen, dass man einfach da nicht wirklich leistungsfähig war. Und da gab es halt dann schon ab und zu auch die Überlegung, ob wir das halt überhaupt weitermachen, weil natürlich auch das Internat irgendwie bezahlt werden muss. Und wenn das aber halt nichts bringt, muss man ja nicht unnötig da Geld bezahlen. Aber habe ich gesagt, nee, ich will das unbedingt, ich krieg das irgendwie hin. Und ja, hat ja auch dann trotzdem noch weiterhin gut geklappt.
Boah, ja, Gott sei Dank, aber krass, dass du da schon so diese Passion für hattest, ne? Das ist ja, also das ist ja nicht selbstverständlich in dem Alter, dass man sagt, doch, ich mach das, wir ziehen das weiter durch, ne? Das wäre ja so ein leichter Aufweg, um dann zu sagen, also wie viele Leute erzählen rum, was sie für ein großer Sportler gewesen wären, wenn sie nicht diese eine Verletzung gehabt hätten, weißt du? Ich glaube, die Geschichten kennst du ja, aber boah.
Das stand für mich halt so fest, so wo ich dann auch den Schritt auf die Sportschule gemacht habe mit 12, dass ich halt einfach damit mein Geld verdienen möchte. Das ist so, war mein großer Traum. Mein Vorbild damals war Magnus Wieslander gewesen. Hat auch da in der Schule dann so ein Referat drüber gehalten über ihn. Und und da war für mich so klar, okay, das ist dein Sport, den findest du geil und da willst du dein Geld später verdienen. Und deswegen war auch zwischendurch für mich nie irgendwie so im Kopf, dass ich jetzt damit aufhören will, weil irgendwas zu schwierig geworden ist oder so, sondern einfach, dass ich da weitermache und damit wirklich halt mein Geld verdienen möchte.
Krass, wirklich, da hast du mit 12 schon diesen Entschluss. Wie weit kann man denn mit 12 im Kopf bitte schon sein? Ich glaube, mit 12 habe ich mich drum gekümmert, wie ich meine nächsten Magic-Karten oder Pokémon-Karten krieg oder so.
Ja, ich glaube, dass ich einfach wirklich, schon immer wirklich sehr ehrgeizig war und immer noch bin und dass ich da einfach, mir das auch selber beweisen wollte, dass ich halt das, glaube ich, irgendwie schaffen kann. Und natürlich, wenn man dann immer ein Jahr älter wird und man sieht, okay, ja, das könnte was werden, so, ne? Du bist immer irgendwie eine Jugend, die du schon höher gespielt hast, du hast irgendwie, warst in der C-Jugend, aber hast dann schon in der B-Jugend mitgespielt und dann hat sich das so weiter vorangetrieben und ja, und dass man da einfach dann, ja, und da wollte ich einfach immer weitermachen.
Mhm. Krass, und das, obwohl du sagst, dass du damals noch ein ziemlicher Schlags warst, hast du dich trotzdem, das ist ja dann noch krasser, dieser Unterschied, dann in eine Jugend hochzugehen, ne?
Ja, also ich glaube, das haben ja viele, dass man einfach früher als Stüppi da ja nicht viel irgendwie am Körper dran hat. Ja. So, ne, das ist ja oft, sehe ich ja bei meinen Kindern jetzt auch, dass sie auch sind wirklich schlank und dünn, so wie ich auch früher aussah und meine Frau auch.
Eigentlich alle Kinder, die sich viel bewegen, stimmt. Ne? Ja, das sind eigentlich alles so von der Tendenz her Spargeltarzan.
Genau, gefühlt, natürlich, ne? Stechen da auch mal welche raus, die dann schon, wo man sagt, okay, ja, die können auch schon 2, 3 Jahre älter sein, weil sie einfach vom Körperbau schneller sind. Mhm. Und ja, und da gibt es ja auch dann immer große Unterschiede in der Jugend, ne? Da sind schon welche, wo du denkst, oh Gott, die sind jetzt schon 2 Köpfe größer und sind die überhaupt so alt oder sind die schon älter?
Ja, haben schon Bart.
Ja, genau.
In der C-Jugend so ungefähr.
Ja.
So.
Und irgendwann relativiert sich das aber wieder dann im Alter. Und deswegen, aber trotzdem, also ich stark halt dann da halt mit meiner Sprungkraft raus, was mir halt dann gerade auf Außen halt natürlich dann leichter gefallen ist, irgendwie Tore zu machen, ja.
Wobei, aber kann ich mir aber in der Jugend auch gut vorstellen, oder? Dass du einfach so hochgesprungen bist, dass der Block gar keine Chance hatte auf halb?
Ja, auch, natürlich. Deswegen habe ich auch im Rückraum gespielt und ich war auch wirklich flink unterwegs. Und ja, natürlich. Und was wollte ich gerade sagen? Habe ich jetzt vergessen.
Weißt du denn, wo sie herkommt eigentlich? Mir hat man zugetragen, angeblich kommt sie vom vielen Maisessen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist wie so Popcorn, was wenn es viel isst, dann scheppert es hinten raus. Ne? Dann,
ist das so dein Ding, oder was? Mais findest du so geil?
Ja, ich muss überall Mais dran haben. Ja.
Kein Scheiß.
Ja. Ich finde das super. Natürlich hat das damit nichts zu tun, dass ich so hoch springen kann. Aber ich rede mir das ein und funktioniert auch ganz gut. Aber,
das ist ja das Wichtigste.
Ja. Nee, aber ich habe genauso wie früher in der Jugend das Krafttraining oder Sprungkrafttraining mitgemacht, aber jetzt nicht bedeutend mehr als alle anderen, damit man sagen kann, okay, dadurch habe ich jetzt einfach die Sprungkraft bekommen. Das war einfach, ja, glaube ich, gute Gene von meinen Eltern, die sie mir da irgendwie mitgegeben haben, dass ich da so hoch springe.
Und das auf dem Bett rumhüpfen zu Lasten der von Oma und Opa?
Vielleicht
auch. War's das vielleicht?
Ja, vielleicht aber auch, wo ich mir das Bein gebrochen habe, weil ich dann zu Hause einfach nicht mit Krücken rumlaufen wollte, die Treppen hoch, Treppen runter oder irgendwie so, dann bin halt ja gefühlt ein halbes Jahr nur auf einem Bein rumgesprungen. Mann, ne? Ja. Vielleicht hast du auch was damit beigetragen.
War das dann auch, war das linke gebrochen und du warst auf dem rechten immer unterwegs?
Genau, ja. Aber ich kann auch mit dem rechten oder mit dem linken kann ich ja auch gut springen. Also,
stimmt, du springst ja auch regelmäßig, gehört ja auch zum Repertoire, ne? Links abspringen, obwohl man mit links abschließt,
bringt
ja auch den Gegner oft dann so in aus dem Tritt, weil er nicht auf den Move gefasst ist.
Ja, und deswegen glaube ich, ist es einfach da, dass einfach die Genetik stimmt, dass man das besser kann als vielleicht andere.
Warst du denn, klingt so ein bisschen, als wärst du trainingsfleißig gewesen, einfach weil du Spaß dran hattest und dich eh bewegen wolltest?
Auf jeden Fall. Also ich war immer ehrgeizig, dass ich einfach, ja, immer Vollgas gegeben habe da in den Trainingseinheiten und mich auch verbessern wollte, weil einfach mein Ziel auch war, ja, du willst halt Profi werden und das wird man ja nicht einfach so, dass man sagt, okay, ja, ich spiele jetzt ein bisschen Handball und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. So funktioniert das halt nicht. Und ja, deswegen, ich hatte aber auch einfach riesen Spaß dran, mich da jeden Tag körperlich zu bewegen. Ich weiß noch, wir hatten in der Sportschule hatten wir halt 10-mal die Woche Training.
Jeden Wochentag 2-mal quasi.
Genau. Und dann halt am Wochenende dann die Spiele halt, ne? Und mir hat es einfach unheimlich viel Spaß gemacht, mich körperlich zu bewegen. Ja.
Geil. Ja, ich glaube, das ist eine saugute Grundvoraussetzung, ne? Wenn es eine Qual ist, dann wird es wahrscheinlich immer schwer bleiben, aber so.
Ja, aber so ist
Hobby,
ja, glaube ich,
zum Beruf, ne?
Genau, aber so ist ja, glaube ich, überall. Wenn dir irgendwas keinen Spaß macht und du gezwungen wirst oder so, das zu machen, dann ja, wird es nicht lange gut gehen.
Ja, das glaube ich auch. Genau. Einfach der Leidenschaft folgen.
Genau.
Ich finde das noch spannend. Vielleicht handeln wir das, weil ich weiß nicht, wie viele, ob ich das überhaupt, also so eine Geschichte wie mit dem Fünferbruch kann ich nicht nochmal ertragen. Dann übergebe ich mich im Zweifel hier auf am Mikrofon. Aber du hast ja leider auch noch mit dem Knie nicht immer Glück gehabt. Meniskus war mal dabei, Kreuzbandriss war mal dabei. Mhm. Kannst du irgendwie diesen Antrieb beschreiben, immer wieder zurückzukommen, den du ja offensichtlich nach diesem Beinbruch da schon in ganz jungen Jahren in dir drin hast? Wie bleibt man positiv in so einer Situation?
Wie bleibt man positiv? Man weiß, dass man kann eigentlich so gut wie jede Verletzung irgendwie überstehen. Ne? Man muss einfach nur, glaube ich, die richtige Einstellung haben und auch den Willen haben, dass man einfach wieder da hinkommt, wo man vorher war oder vielleicht sogar halt auf jeden Fall stärker zurückkommt. Mhm. Also deswegen war für mich auch eine Verletzung nie irgendwie zu sagen, okay, mache ich es jetzt weiter oder nicht, sondern einfach, ja, ich will trotzdem auf dem Level wieder spielen oder sogar besser werden oder besser sein. Und deswegen war für mich immer der Antrieb da, dass wenn ich irgendwo verletzt war, mich da wieder zurückzukämpfen, egal wie viel Körner man da lässt oder Schweiß man da lässt, um einfach der Leidenschaft wieder weiter nachzugehen.
Gab es irgendwen, der mal so ein Antreiber war? Ich weiß nicht, waren deine Eltern vielleicht so, dass sie dir gut zugeredet haben oder waren es Freunde oder so?
Ja, auch natürlich. Also ich glaube, das gibt einem natürlich viel, viel Rückhalt und auch die Kraft, dass man einfach von Freunden, von Familie das spürt, dass die einen da unterstützen in so einer Zeit, weil man auch gerade, natürlich gibt es auch gab es bei mir genug Zeitpunkte oder Sachen, wo man gesagt hat, boah, tue ich mir das jetzt an oder ich habe einfach keinen Bock mehr, ich schmeiße jetzt alles hin, weil mir das Knie bei jeder Bewegung irgendwie wehtut, was man halt in der Reha dann irgendwie gemacht hat oder so und dann sagt, ja, ist es das alles wert? So, ne? Und aber irgendwann kommt dann wieder der Punkt, wo man Fortschritte erkennt und man sieht, okay, ich werde besser, mein Knie wird besser, stabiler, die Schmerzen gehen weg und so. Und dann kommt auch wieder so wirklich die große Freude zurück, okay, geil, du kannst jetzt einfach deiner Leidenschaft wieder weiter nachgehen. Und und ich glaube, das ist einfach so, das Ziel zu haben und dann mit dem Rückhalt der Familie, den Freunden, dass man das auf jeden Fall auch wieder erreichen kann.
Sehr cool, sehr cool. Du bist ja inzwischen knappe 15 Jahre auf absolutem Top-Niveau unterwegs. Hat sich eigentlich auch so viel in Sachen Verletzungsprävention, ich weiß nicht, also geht ja bei so Stabilisationsübungen oder viele Arbeiten mit so Black Rolls und sowas, hat sich da viel getan?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man da natürlich mit der Zeit weiß, wie man seinen Körper einschätzen muss und dass man auch auf bestimmte Sachen Mehrwert drauf legt, dass man ein bisschen fleißiger ist und auch auf seinen Körper hört, wenn man sagt, okay, heute geht's irgendwie nicht so oder ich habe da und da Probleme, dass man da schon dann ein bisschen mehr drauf hört und auch dran arbeitet, das, um die Probleme irgendwie abzustellen. Mhm. Wo man in der Jugend vielleicht sagt, ach, was soll ich jetzt mit Stabi-Training, das wird schon funktionieren. War bei mir auch.
Keinen
auch,
Spaß, nee, ich werf genau, lieber Bälle.
Genau, richtig, ja. Und selbst wenn, dann dass ich mal ein bisschen Schulterprobleme hat, ach komm, man kann immer noch fünfmal aufs Tor rauf scheppern und egal, wird schon morgen wieder besser sein. In der Jugend ist es auch oft so, dass wenn man jünger ist, dass natürlich da die Verletzungen oder die Kleinigkeiten, die man dann irgendwie hat, sich schneller auskurieren und im Alter dann nicht mehr so ist und da merkt man auch schon, okay, ich muss jetzt ein bisschen ruhiger treten, da vielleicht ein bisschen mehr machen, da ein bisschen weniger und so und dass man halt wieder sich gesund kuriert.
Ja. Also ich hoffe mal, dass so der man wird Verletzungen nie ausmerzen können, aber dass der Weg auch in die Richtung geht, weil ich finde es jedes Mal, es ist mir tut das von oben so krass weh, wenn ich unten auf der Platte einen von euch sehe und weiß, scheiße, der wird jetzt die nächsten Spiele nicht spielen können. Deswegen, boah, da tun sich, glaube ich, alle was Gutes, wenn sie da dranbleiben. Du hast ja dann in Cottbus, haben wir schon drüber geredet, also hast dich für das Internat entschieden, die Sportschule, aber da hast du ja dann auch so deine ersten Kontakte richtig zum Profi-Handball gehabt, mit dem ersten Mal zweite Liga, ne?
Auf jeden Fall, genau, ja. Der Aufstieg ging wirklich sehr schnell. Hab, glaube ich, mit 16 dann halt schon im Männerbereich trainiert, durfte aber nicht spielen, weil ich zu jung war. Hab dann meinen ersten Vertrag da mit 50 Euro bekommen und durfte dann, sobald ich 17 war, mitspielen. Und
wovon reden wir? 50 Euro im Monat?
Ja, genau, ja.
Oh, krass, das ist natürlich wirklich noch überschaubar.
Ja, und aber das war halt schon, hast mit 16 Jahren schon Geld mit dem Sport verdient.
Ja,
so, ne?
Geil, ja, hast recht, eigentlich geil. Ne? Andere müssen, ich weiß nicht, Zeitungen austragen oder so und du wirst fürs Handballspiel bezahlt.
Ja,
eigentlich
und,
schon der erste
Traum. Am Anfang, wo das so im Raum stand, dachte ich, was, 50 Euro, was soll das denn jetzt hier? aber dann habe ich mir so gedacht, ja, 50 Euro, du spielst Handball, was du eh machst, was du geil findest und 50 Euro Taschengeld dazu bekommen, ist doch cool, ja. Und deswegen war ich da dann auch mega happy mit.
Und dann war aber Cottbus direkt wieder abgestiegen. War das dann auch, bist du dann direkt nach Magdeburg in die zweite Mannschaft gegangen?
Genau, wir sind aufgestiegen und dann in dem Jahr auch gleich wieder abgestiegen, weil wir auch Geldprobleme hatten. Und ja, da bin ich dann, wo wir abgestiegen sind, dann nächstes Jahr habe ich dann in Magdeburg gespielt bei der zweiten Mannschaft, genau.
Und das gab es da, im Jahr danach bist du nach Kiel gegangen, was ja Top of the Pops damals war, sogar in ganz Europa, nicht nur in Deutschland.
Ja.
Gab es auch die Optionen in Magdeburg in die erste aufzurücken oder warum ging es von Magdeburg 2 zu Kiel weiter?
Ja, das war doch so ein bisschen nicht eine ganz so schöne Geschichte. Ich hatte mit Magdeburg, also wo ich mich auch selber so ein bisschen... nicht für Schäme, aber im Nachhinein mir schon ein bisschen leid tut, weil ich es, glaube ich, jetzt anders machen würde. Aber einfach, ich war halt sehr jung gewesen, hatte dann das Angebot von Magdeburg bekommen, für die zweite Mannschaft und wollen dich halt ranführen an die erste Mannschaft, hatte auch einen Zweijahresvertrag und hatten das alles sicher gemacht und dann kam halt kurz darauf dann auch Kiel um die Ecke und haben mit Serdar Rusic noch als Trainer und habe dann Probetraining gemacht und da hat Nocker gesagt, ja, will ich unbedingt sofort haben. Und dann haben wir halt dann darum gesprochen und so, ja, aber ich habe halt Vertrag in Magdeburg und alles, aber mit Ausstiegsklausel nach einem Jahr. Und deswegen war eigentlich schon, bevor ich dann da nach Magdeburg gegangen bin, klar, also wir haben es dann auch mit Kiel halt festgemacht, dass sie mich nach einem Jahr rauskaufen und bin dann halt da nach Kiel gegangen. Und ja, weil es für mich einfach... weil halt Wieslander damals mein großes Vorbild war, in Kiel gespielt hatte und einfach nach wie vor Kiel einer der größten Vereine auf der Welt ist. Und ich mit 17 oder 18 da die Chance hatte zu spielen und ich nicht wusste, ob ich vielleicht nochmal die Chance bekomme, hatte ich dann doch zum Leid der Magdeburger dazu gesagt.
Aber das, also tut ihr bis heute irgendwie leid, obwohl es ja also die Entscheidung scheint ja sehr, sehr logisch und verständlich zu sein. Aber würdest du irgendwas anders machen heute daran?
Ja, ich glaube schon, weil einfach mit mir anders geplant wurde, der Verein anders geplant hatte, um mich halt aufzubauen, auch für Magdeburg, auch für die erste Mannschaft. Und ich aber dann schon, bevor ich eigentlich da war, schon wieder weg war, war das halt, glaube ich, auf jeden Fall nicht die feine Art und würde... weil ich auch immer meinen Vertrag erfüllen möchte und nicht irgendwie vorher aus so einen Gründen, nur weil es da vielleicht der größere Verein ist oder irgendwie so, dann halt deswegen wechseln möchte, sondern einfach, ich möchte meinen Vertrag erfüllen und das habe ich halt damals da nicht gemacht.
Aber das ehrt dich sehr, dass du das so siehst. Ist ja gefühlt im Sport eher eine seltenere als eine inzwischen normale Sache, dass Leute das so handhaben. Man muss aber auch sagen, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ne, das war ja schon die Zeit, wo Magdeburg gerade sehr große Probleme hatte. Ja. Kiel war ganz oben und Magdeburg war damals so Mitte oder sogar unteres Mittelfeld so der Tabelle.
Auf jeden Fall nicht mal da, wo sie halt mal waren, dass sie halt schon zu kämpfen hatten und ja, das halt natürlich Kiel da, glaube ich, dass gerade das Nonplusultra war im Handball.
Ja, und du warst ja ein Duo mit Christian Sprenger in Kiel dann. Genau. Wie krass war dieser Sprung aus als Zweitliga erfahrener Spieler dann zum absoluten Top-Top-Top-Team zu kommen?
Ja, natürlich gewaltig. Zudem kam noch dazu, dass ich mir in dem Jahr in Magdeburg das Kreuzband gerissen hatte bei den Junioren beim Spiel und bin halt mit dem Kreuzbandriss dann da hingegangen nach Kiel. Wo es nochmal vielleicht doppelt so schwer war, mich überhaupt ranzukämpfen an die erste Liga und dann aber noch als Verletzter. Und ja, natürlich, du hast da mit dem Besten der Welt in einer Mannschaft gespielt, mit Narcisse, mit Jicha, Omaier und ja, wie sie alle heißen, Markus Alm, noch Kim Andersson, Zeitz und die waren alle auf dem Höhepunkt dort ihrer Karriere, ne? Und dann kommt man da als kleiner Stüppier damit hin. Und ja, das war einfach beeindruckend, wie dort gearbeitet wurde, wie einfach auch erfolgshungrig alle waren. Und ja, und das hat sich dann in den Spielen und so halt natürlich da wieder gespiegelt, dass einfach da eine mega dominante Mannschaft auf der Platte stand.
Also Magnus Wieslander war jetzt natürlich nicht mehr dabei. Da wärst du vielleicht ein bisschen starstruck gewesen, aber es war ja so, es war ja auch so, die Generation, also bisher lang ja auch die letzte, auch wenn Kiel jetzt nochmal die Champions League gewonnen hat, aber damals waren sie ja gefühlt, glaube ich, unstrittig die beste Mannschaft der Welt. Das war ja schon so der Gipfel irgendwie. Wie ging es dir da dann, als du das erste Mal vor all denen standest?
Ja, natürlich, also man hat schon gewaltigen Respekt dort gehabt vor jedem und ja, da war ich noch sehr, sehr zurückhaltend, sehr klein und habe natürlich versucht, so viel wie möglich irgendwie aufzusaugen und an mir zu arbeiten und zu lernen.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, zurückhaltend und klein, der Tobi Reich.
Ja, das stimmt, ja, das sagen da einige, dass ich mich da geändert habe oder verändert habe und ja, aber da, ja, wirklich, das waren halt so meine Anfänge, dass man da wirklich so wirklich sehr junger, auch unerfahrener Spieler, gerade was erste Liga anging oder international anging, ja, zu den Großen da mit an einem Tisch sitzt und mit denen da zusammen auf der Platte steht und spielt. Ja.
War das damals noch so ein Hierarchieding, dass die auch mal so richtig von, nennen Sie es jetzt einfach mal, von oben herab waren oder?
War's Nö, eigentlich nicht. Also ich war von vornherein eigentlich ein Mitglied in der Mannschaft, war jetzt nicht irgendwie dafür zuständig, dass ich die Bälle schleppen musste oder die Bälle sauber machen musste oder so, überhaupt nicht. Gab es Aufgaben, die verteilt wurden. Zeit zum Beispiel war im Bus der Kaffeewart gewesen oder wenn wir Video geguckt haben, Sprengi hat die Kekse da mitgebracht oder irgendwelche Leckereien, die man dann zum Video essen konnte. Und ich war Wasserwart gewesen. Ja, und hatte jeder halt so seine Aufgabe. Und da war es jetzt nicht so, nur weil du jetzt der Jüngste oder Unerfahrenste war, dass du halt da den Dreck abbekommen hast.
Okay, cool, sehr cool. Und in der Zeit, ich weiß gar nicht, ich frag dich vielleicht mal so, was ist das Größte für dein Gefühl, was ihr da erreicht und gewonnen habt? Kannst du irgendwas rausstreichen?
Ja, ich glaube schon, dass wir einfach die Saison zu null gespielt haben.
Die 68-0-Saison, ne?
Das ja, und da in dem Jahr haben wir auch das Triple geholt und ja, da war...
War es die 11-12er-Saison, deine letzte? War das die?
Genau.
Das kann ich ganz sicher... Ja, die war es.
Genau. Und ja, du hast die Champions League gewonnen, du hast die Meisterschaft zu null gespielt und Pokal gewonnen. Ja, mehr gab es einfach eigentlich nicht. Nee.
Wie habt ihr das geschafft? Überlegt, wie gut Magdeburg jetzt gerade ist und selbst die haben 2 Minuspunkte und ich glaube zumindest, die Minuspunkte 3 und 4 gefühlt werden zumindest noch dazukommen. Wie habt ihr das gemacht damals?
Ja, du hattest einfach einen unglaublichen Lauf und ja, so wie bei Magdeburg jetzt auch, wenn du in dem Flow bist, da fällt dir halt einfach vieles einfacher, weil du unbeschwerter spielst und alles, ne? Und ja, da hat einfach alles zusammen gepasst und dann waren wir auch vorzeitig schon Meister, 3, 4, 5 Tage vor Spielende, vor Saisonende. Und ja, dann hat es halt Alfred auch nochmal gepackt, dass er jetzt unbedingt das schaffen wollte, dass wir da zu null die Saison spielen, weil das einfach bis dahin noch keiner erreicht hatte. Und ja, dann wurde einfach da einfach weiter dran gearbeitet, dass wir dann auch die letzten Spiele gewinnen.
Oh ja, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Hat er das nicht sogar selber erzählt, dass er dann noch... Gab es da nicht noch irgend so einen Rekord, den er im letzten Spiel, also irgendwas sowas, was er sich gedacht hat, irgendwie, wenn ihr jetzt nochmal mit 12 gewinnt, dann habt ihr im Schnitt jedes Spiel mit 10 Toren gewonnen oder irgendwie sowas, erinnerst du dich noch?
Ich glaube irgendwie sowas, ja, und da hat er sich ja nochmal dann wirklich so reingesteigert, dass er mit jedes Spiel unbedingt nochmal gewinnen wollte und ja, natürlich, wenn man halt so Historisches irgendwie schaffen kann und man so kurz davor ist, dann will man natürlich irgendwie nochmal alles dran setzen, dass das auch funktioniert.
Müsst ihr jetzt nochmal reinhören, er hat es so geil erzählt, wo ihm dann selbst die erfahrenen Spieler, ich weiß nicht mehr, ob es Alm war oder wer es war, irgendwer hat dann gesagt, Alter, jetzt reicht's auch mal, weil das nur irgend so ein abstruses Zahlenspiel war in seinem Kopf, was er dann auch noch gewinnen wollte. Ich krieg's gerade nicht mehr genau zusammen, aber wer es gehört hat, die Folge ist ja noch nachzuhören mit Alfred. Du hast jetzt diese Meisterschaft rausgestellt, ist die... Also wegen 68-0 natürlich. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dazu nochmal irgendwie kommt. Könnte immer sein, ich halte es irgendwie für ausgeschlossen für mein Gefühl. Aber ist nicht im Gesamten das Triple noch krasser irgendwie oder ist so wegen dieser Reinheit, hast du jetzt als erstes den Triumph in der Liga genannt?
Ja, natürlich. Einfach im Gesamten ist es einfach unbeschreiblich, was man da erreicht hatte. Aber für mich persönlich war es einfach, dass ich da mehr Anteil dran hatte, weil ich da einfach mehr Spielanteile hatte in der Saison, als jetzt zum Beispiel im Champions League Final Four dort, weil ich da nicht gespielt hatte.
Da hat Sprenger mehr gespielt dann?
Der hat durchgespielt, genau. Und deswegen, ja, der hat durchgespielt, okay. Und deswegen war für mich einfach so der Anteil da größer. Ja. So, ne?
Ging's deswegen für dich auch weiter nach Wetzlar? Wolltest du mehr Spielzeit oder wie kam es zu dem Wechsel?
Ja, genau. Ich wollte, also mein Ziel war es halt immer Nationalmannschaft dann auch natürlich auch zu spielen. Und dafür brauchte ich halt Spielzeit im Verein. Und die habe ich natürlich in Kiel auch bekommen, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, um vielleicht auch die Nationalmannschaft zu erreichen. Und deswegen wollte ich halt was Neues machen. Ich hätte in Kiel auch verlängern können. Die Option bestand. Aber ich wollte halt gerne woanders sein, wo ich halt 60 Minuten spiele, um mich nochmal weiterzuentwickeln. Um da nochmal einen Schritt weiter mit voranzukommen.
Und da war es für dich auch kein Problem, dass du dann logischerweise nicht mehr um Titel mitspielst, aber du für dich so dein Level steigern kannst?
Auf jeden Fall, ja, weil ich war noch jung und da brauchst du einfach wirklich viel Spielpraxis und du musst spielen, um dich zu verbessern. Natürlich, im Training habe ich mich auch natürlich weiterentwickelt. Das ist keine Frage. Das macht, glaube ich, jeder, dass man sich im Training natürlich weiterentwickelt. Bis zu einem gewissen Level, aber irgendwann brauchst du einfach die Spielpraxis. Du musst einfach spielen, dass du das, was du im Training machst, auch im Spiel anwendest, um da auch einfach die Erfahrung zu sammeln. Und
kann man auch nicht simulieren irgendwann mehr, ne? Ob du den entscheidenden Ball halt reinhaust oder nicht, dieses Gefühl kann dir im Training ja keiner geben.
Richtig, genau. Und dass du einfach im Training ja keine richtige Drucksituation eigentlich hast, sondern die wirklich nur im Spiel hast, dass du da kommst halt drauf an. Und ich wollte einfach über 60 Minuten spielen, mich da weiterentwickeln, um dann danach halt nochmal den Schritt weiterzugehen, um da bei einer nächsten großen Mannschaft vielleicht zu spielen.
Da können wir jetzt nicht über sowas Plakatives wie Titel reden. Was bleibt dir hängen aus der Wetzlarer Zeit?
Dass ich mich unter Kai Wanschneider zum Nationalspieler natürlich auf jeden Fall entwickelt habe, ne? Dass er mir das Vertrauen gegeben hat, da jedes Spiel über 60 Minuten zu spielen und das mich natürlich sehr weit nach vorne gebracht hat, um einfach da die Erfahrung zu sammeln, um sich halt dann auch wieder in den Vordergrund zu spielen, um bei größeren Mannschaften anzuklopfen, um sich da dann auch nochmal weiterzuentwickeln.
Hättest du damals schon gedacht, dass die Ära Wanschneider so eine lange wird in Wetzlar?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Aber immer wieder schön, egal in welchem Sportart das ist, wo es einfach dann so wieder Ausnahmen gibt, wo sich ein Trainer einfach über keine Ahnung wie viele Jahre hält, ja, Jahrzehnt hält. Ja. Und das ist einfach, spricht einfach für die Person als Trainer und auch für die Wertschätzung vom Verein.
Ich glaube, er ist inzwischen natürlich ein anderer als damals, aber so, wie hast du ihn kennengelernt? Wie war der Wanschneider zu seiner Anfangszeit in Wetzlar?
Ja, auch ruhig, ne? Und hatte klare Vorstellungen, wusste, wie er auf jeden Fall mit jungen Spielern umgehen muss. Und wusste zu jedem Spieler, egal welcher Spielertyp er war, er wusste Lösungen, wie kann ich den ins Spiel einbinden, damit er gute Leistung bringt, sich weiterentwickelt. Und da hat er sich auch einen Kopf gemacht, war ja auch so ein Taktikfuchs und hat sich auf jede Mannschaft immer irgendwas extra einfallen lassen, um da einen Überraschungseffekt zu haben, um da die irgendwie vor größere Probleme zu stellen. Und das hat er mit so vielen Spielern einfach erreicht, wo er wusste, okay, da kann ich den weiterbringen und wie ich das auch mache. Und das hat ja mit wirklich super vielen Spielern funktioniert.
Wir haben bei Sky so diese ewige Diskussion, wird man den nicht eigentlich gerne mal bei Magdeburg, Kiel, Flensburg, ich weiß nicht, auch um den Titel mitspielen sehen? Glaubst du, das hätte der drauf?
Ich denke schon, auf jeden Fall. Ich würde es ihm wünschen, wenn er nochmal so eine Chance bekommt, dass er natürlich als Trainer auch da um Titel mitspielt. Aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall halt mit Abstand einer der Besten, um junge Spieler weiterzuentwickeln.
Ja, hatte ja auch riesen Anteil, ne? Ich glaube sogar, es war die Mannschaft, die den stärksten Teil gestellt hat bei der Europameisterschaft 2016, war, glaube ich, sogar Wetzlar, ne? Das waren 3 oder 4 Spieler von ihm.
Ich glaube ja, ja.
Also das ist schon irre, was der da für ein Händchen hat. Warum war es dir so wichtig, Nationalspieler zu werden?
Ja, um einfach, du willst einfach Nationalspieler sein. Du willst für dein Land spielen, so. Was auch nochmal das Größte ist, um halt um Europameisterschaft zu spielen, Weltmeisterschaft zu spielen, um da sich auch nochmal zu zeigen, zu profilieren, dass man zu einem der Besten gehört oder gehören will, dass man das halt nochmal als Ziel hat.
Als du dazu kamst, das war so 5, 6, 7 Jahre, nachdem die berühmte goldene Generation mit leider zu vielen Vizetiteln und für meinen Geschmack viel zu wenig Titeln dann aufgehört hat, aber alles legendäre Spieler. Und da war der deutsche Handball ja schon ziemlich in einem Loch, ne? Es gab so mal ein verpasstes Turnier, das war so der negative Höhepunkt. Wie war die Zeit für dich? Hast du es als coole Chance genommen oder wärst du lieber in eine stärkere Nationalmannschaft reingekommen?
Ach, ich glaube, am Anfang ist man froh, natürlich dabei zu sein, erstmal, dass man den Sprung geschafft hat, Nationalspieler zu werden, dass man da Länderspiele machen kann. Und da kann man sich ja die Zeit einfach nicht aussuchen. Natürlich ist man, glaube ich, immer gerne dabei, wenn man irgendwo eine Ära hat, wo man Titel gewinnt, natürlich. Aber nichtsdestotrotz war es auch schön, so eine Entwicklung mitzumachen, um sich kontinuierlich zu steigern und dann danach dann um Titel zu spielen.
Ich nehme mal an, das ist nicht so schwer zu erraten, dass wahrscheinlich das größte Highlight für dich im DHB-Trikot die Euro 2016 sein gewesen wird.
Ja, natürlich. Also das war mit Abstand das beste Jahr, was wir hatten. Dann auch noch mit Olympia im Sommer. Und
Genau, da auch noch Bronze.
ja, deswegen, also es war ja auch für mich das beste Turnier, was ich da gespielt hatte.
Ja. Kannst du uns das erklären? Ihr kommt dahin, keiner hat euch auf dem Zettel und ihr rauscht durch und mit einer Killerabwehr dann gegen Spanien dieses legendäre Finale.
Ja, und das war natürlich auch ein großer Anteil vom Trainerteam, dass Dago damals auch gesagt hat, ja, was sollen wir jetzt rumheulen, sind so viele Spieler verletzt, aber die da sind, die können auch alle Handball spielen und denen kann man das auch zutrauen, was Großes zu erreichen. Und da gab es auch klare Strukturen, klare Spielsysteme und ja, natürlich das Quäntchen Glück dabei dann auch in den Spielen, weil ich glaube, wir hatten gefühlt, das erste Spiel haben wir gegen Spanien, glaube ich, mit 3 Toren verloren und danach haben wir dann jedes Spiel mit 1 Tor oder irgendwie so gewonnen oder mit 2 bis zum Finale. Und außer das Ungarn-Spiel, das haben wir, glaube ich, noch einmal deutlicher gewonnen. Aber ansonsten einfach wirklich jedes Spiel Glück gehabt, dass man da mit 1, 2 Toren gewonnen hat, was wir einfach auf unserer Seite hatten. Und ja,
Was es
das
ja
hat.
für Zuschauer noch mal extra dramatisch macht, ne? Das ist ja noch geiler, als jemandem zuzugucken, wo du weißt, okay, der kommt, der wird alles gewinnen und dann ist irgendwann Titel. So, aber das ist ja, die Geschichte ist einfach so geil da
Ja,
von
und dass einfach wirklich
2016.
da so, sag ich mal, so 16 No-Names dabei waren und ja, einfach da die Europameisterschaft aufgebüscht haben und gezeigt.
Habt ihr euch so genommen? Ich meine, warst du da schon dreifacher oder du warst mindestens zweifacher Champions League-Sieger? Würdest du dich trotzdem da als No-Name bezeichnen?
Ja, weil wir alle noch kein großes Turnier so erfolgreich gespielt hatten, weil einfach davor die Jahre so durchwachsen waren, dass man mal beim Turnier nicht dabei war oder so oder dann vielleicht nur durch eine Wildcard irgendwie dabei war. Und ja, dass einfach viele Leistungsträger ausgefallen sind, die verletzt waren und ja, einfach so wie so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft da war. Und viele waren auch dabei, die ein Debüt gefeiert haben, 3, 4 Länderspiele oder so, das erste Turnier dabei waren und das als auf uns eigentlich keiner gesetzt hat. Dass wir vielleicht mal eine Überraschung schaffen, dass wir vielleicht mal einen großen ärgern, aber das einfach über das ganze Turnier so zeigen und so einfach die Begeisterung auch wieder für den Handball so wecken, dass so ein Fieber entfachen und sowas, ne? Ja, und dass man einfach da so nach dem dritten, vierten Spiel so auf so einer Welle schwimmt, wo man auch selber vielleicht versteht, okay, geil, das kann echt was werden, so, ne? Dass
Könnte
du,
funktionieren.
ja, ne? Und ja, das war einfach so ein eingeschworener Haufen dann, dass es einfach so Bock gemacht hat und da hätte kommen, wer wolle, das war einfach, die hätten wir auch irgendwie besiegt, ja.
Ja. Und war das für dich auch so? War ja sehr viel auf eine starke Abwehr und dann Tempospiel gemünzt. Du hast ja, glaube ich weiß gar nicht mehr, was hast du gemacht? 50, 60 Buden in dem Turnier?
Knapp unter 50, ja, irgendwie sowas, 46, 48 oder sowas.
Okay, hab ich wieder in meiner typischen Art etwas übertrieben, aber
Ja.
trotzdem eine krasse Zahl.
Nee, auf jeden Fall, ja. Und ich hatte das Glück, dass ich da Meter werfen durfte und hatte da auch eine ganz gute Quote gehabt. Und ja, natürlich freut man sich einfach auch während des Turniers, dass man einfach der Mannschaft da so helfen kann, dass sich die Mannschaft auf einen verlassen kann, dass man da ein guter Rückhalt ist. Und das war halt einfach durchweg, dass wir da über die ganze Breite gekommen sind, dass wir da einfach wirklich, ja, alles reingeschmissen haben, was wir haben. Wenn einer nicht mehr konnte, kam der nächste rein, der hat da angesetzt, wo die anderen aufgehört haben. Und ja, da haben wir uns einfach gegenseitig so gepusht, dass es einfach auch einfach mega Bock gemacht hat.
Klingt so, als hättest du auch immer gerne Verantwortung übernommen.
Ja, natürlich. Du willst immer spielen, du arbeitest, trainierst darauf hin, dass du irgendwann halt Bundesligaspieler wirst, dann Nationalspieler wirst und so. Und du willst immer deinen Teil größtmöglich dazu beitragen, um so gut wie möglich zu spielen. Und natürlich, wenn dann am Ende du die Spiele gewinnst, Meisterschaften gewinnst oder irgendwie so, und du hast einen großen Teil dazu beigebracht oder beigetragen, ja, erfüllt dich das einfach, das, was du immer machen wolltest, durftest du machen. Und wenn du da viel Verantwortung übernehmen kannst und dem anderen vielleicht Verantwortung abnehmen kannst, und aber insgesamt dann halt Sicherheit reinbringst, ja, es ist halt einfach ein richtig cooles Gefühl.
Wir könnten auch noch, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir noch einzeln durchgehen, wie die letzten Jahre der Nationalmannschaft, gab es bei dir auch vieles oft dabei, gab dann auch mal Turniere, die du nicht gespielt hast. Eins, was vielleicht noch raussticht, warum bist du in die USA geflogen? Das muss ich noch einmal fragen.
Warum bin ich da hingeflogen? Ja, weil ich einfach meinen Kopf freikriegen wollte, der Trainer mich nicht dabei haben wollte und deswegen, ja, wollte irgendwie meinen Kopf freikriegen. Das hätte ich nicht geschafft, wenn ich hier zu Hause auf dem Stuhl gehockt hätte und auf einen Anruf, möglichen Anruf gewartet hätte. Deswegen, ja, wollte ich einfach mal möglichst weit weg.
War das 2019er Turnier,
genau,
ne?
Genau, ja, das Heimturnier.
Hat das besonders wehgetan? Gerade bei der ist Heim-WM schon nochmal was anderes?
Ja, natürlich. Ich glaube, für jedes ist das Größte, wenn man ein Turnier zu Hause spielen kann. Und ja, also für mich war das unbegreiflich, warum ich nicht dabei war. Der Trainer hat sich so entschieden. Aber ich würde es, habe ich damals auch schon gesagt, ich würde es jederzeit wieder so machen. Also für mich war es halt absolut unverständlich. Ich weiß noch, dass ich von den ganzen Werten, so da habe ich mir das mal angeguckt, so in der Statistik, so wie ich da war, dass ich halt auf jeden Fall auf dem Papier der Bessere war, aber vielleicht einfach ja, zu oft meinen Mund aufgemacht hatte oder so, dass ich sage, ja, ich bin damit vielleicht nicht einverstanden oder damit. Nicht, dass das Johnny nicht verdient hätte, also will ich überhaupt jetzt nicht abstreiten. Aber für mich war ich halt in der Zeit, zu der Zeit für mich der klar Bessere.
Ja.
Und dann
das
die
ist ja auch total legitim, ja, finde ich. Den
und dann halt die Erklärung, die ich da bekommen habe im Hotel, war für mich halt einfach Mumpitz. War ich überhaupt nicht mit einverstanden, konnte ich überhaupt nicht mit um.
Und wie war die? Wie ungefähr?
Ja, wir waren im Raum gewesen mit Trainer, Co-Trainer. Ich weiß nicht, ob Olli auch dabei war, Rockisch. Ja, dann wurde mir halt das dabei zugetragen, dass ich halt nicht dabei bin, dass sie sich für Johnny entschieden haben. Und habe gesagt, ja, okay, gibt's noch irgendwas? Und bin dann einfach hab einen Stuhl da irgendwie zur Seite geschossen und bin dann aus dem Raum raus.
Also war es schon richtig angefressen.
Auf jeden Fall, ja.
Verständlicherweise.
Und ja, dann wurde mir gesagt, ja, ich kann jetzt auch noch dabei bleiben, bis es dann zum Turnier geht. Habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, ich packe jetzt meine Sachen und dann bin ich abgehauen nach Hause. Und habe der Mannschaft noch alles Gute gewünscht, dass sie ein geiles Turnier spielen sollen. Und ja, bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich den Entschluss gefasst mit meiner Frau, dass wir ja halt weit wegfliegen, irgendwo hin für ein paar Tage und dann kommen wir wieder. Ja.
Gab es nochmal ein klärendes Gespräch?
Ja, wir hatten uns nochmal ausgesprochen. Christian war auch nochmal dann im Turnier in Österreich da, Slowakei.
2020 dann, die EM danach.
Genau, war ja auch noch Trainer und da hatten wir uns im Vorfeld ausgesprochen und habe zu ihm auch gesagt, du Christian, ich würde es jederzeit wieder so machen. Ich war mit der Entscheidung einfach nicht einverstanden und ich habe auch danach nichts falsch gemacht. Ich habe mit Bob Hanning gesprochen, ich habe mit Olli Rogisch gesprochen, ich habe mit dem Co-Trainer gesprochen, habe denen gesagt, ich fliege jetzt dahin für 5 Tage. Wenn ihr mich anruft auf dem Flug, dann sage ich dem Piloten, der soll sofort umkehren oder ich lande da und steige in den nächsten Flieger und komme wieder zurück. Überhaupt keine Frage. Aber ich brauche jetzt einfach ein paar Tage für mich, um mich zu sortieren Und das Einzige, was ich mir vorwerfen lasse, ist, dass ich halt nicht mit dem Trainer persönlich gesprochen habe. Um denen zu sagen, du, pass auf, ich brauche ein paar Tage frei, ich bin jetzt 5 Tage weg. So, ne? Und keiner von den Offiziellen damals hat gesagt, du, Tobi, pass auf, geht nicht, du fliegst nicht weg oder sollst nicht wegfliegen, bleib in der Nähe, es kann das und das passieren. Hat keiner gesagt. Alle haben gesagt, okay, mach das, wenn du das für richtig hältst, dann mach das.
Okay.
Aber mir wurde es halt so ausgelegt, ach, ja, Kameradenschwein und hat keinen Mannschaftsgedanke, fliegt jetzt einfach weg, ist ein eingeschnapptes Kind, und aber keiner wusste, was überhaupt wirklich Sache war. Und deswegen war das für mich einfach. Ja.
Und wenn es so wäre, wäre wahrscheinlich die Tür auch zu gewesen, ne? Also wenn die Mitspieler es so genommen hätten, kann ich mir zumindest vorstellen, dann sagt man ja auch, nee, ganz ehrlich, mit dem wollen wir nicht mehr spielen. Und das Comeback gab es ja relativ schnell.
Ja, und ich war auch während des Turniers, war ich auch bei den Spielen dabei, auch wenn ich mir vielleicht die ein oder andere Karte selber besorgen musste. Mhm. Aber trotzdem wollte ich die.
Ach, okay, du warst dann in Köln zum Beispiel in der Halle, als du wieder zurück warst.
Ja, also ich glaube, ich war bei 2 Spielen, war ich, glaube ich, dort. Und wollte die Mannschaft natürlich trotzdem unterstützen. Also das stand für mich auch überhaupt nicht zur Debatte, dass ich sage, nee, ich bin jetzt hier das eingeschnappte Kind und will die nicht unterstützen. Ich war bei denen in der Kabine gewesen, habe mit denen gesprochen, alles Gute gewünscht. Und also für mich war das einfach, nicht, dass ich jetzt hier so ein Kameradenschwein bin und das keinem gönne, dass ich nicht da, dass die dabei sind und ich nicht dabei bin. Mhm. Das war überhaupt nicht der Fall.
Ja. Wir haben vorhin über Hans Lindberg geredet. In 2 Jahren bist du 35. Mhm. Da fühlt der sich ja wahrscheinlich im Vergleich noch jugendlich. Und du hast gesagt, so ein Heimturnier, das wäre ja schon noch mal was gewesen. Können wir das als letztes Ziel von dir verbuchen, die EM 2024 zu spielen? Letztes Nationalmannschaftsziel, meine ich damit.
Ja, definitiv, natürlich. Also ich bin im Saft, bin immer noch fit und ich glaube, die Leistung stimmt auch. Dass das auf jeden Fall noch ein Ziel ist, da natürlich mitwirken zu können.
Und die WM 2027?
Könnte vielleicht auch ein Ziel sein, aber erstmal wollen wir gesund bleiben und dann 24 dabei sind und dann ja einfach von Jahr zu Jahr schauen, wie auch der Körper mitspielt. Aber natürlich, so Turniere zu Hause sind dann immer was Besonderes. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt ja dann immer nicht beim Spieler, ob man dabei ist oder nicht, sondern man kann einfach nur das Beste tun, dass man die Leistung zeigt.
Mhm. Wie hast du den jungen Zerbe gesehen? Jetzt hätte ich fast Volker Zerbe gesagt. Lukas Zerbe ist es, ja. Gott, da muss ich mich immer noch, der Name ist so eingebrannt, der Vorname mit dem Nachnamen. Mhm. Das könnte einer werden, oder? So wie der sein erstes Turnier gespielt hat auf der Ebene.
Du, definitiv, natürlich. Es gibt viele Spieler, die es auch verdient hätten, in der Nationalmannschaft zu spielen, aber es gibt halt nicht viele Plätze und da entscheidet dann
gerade immer auf außen, ne? Da gibt es manchmal nur einen.
Das genau, ist echt hart. Genau. Ja. Und definitiv hat das Potenzial, über Jahre hinweg dort in der Nationalmannschaft ein Bestandteil zu sein.
Okay. Mhm. Aber siehst du eigentlich, ich weiß nicht, wie siehst du es zwischen dir und Timo? Seid ihr gleich? Ist er schon aktuell durch seinen Lauf die Nummer 1 geworden inzwischen auf Deutschland rechts außen?
Die Nummer 1 ist ja bestimmt, aber ich sage natürlich, dass ich natürlich der klar Bessere bin. nein, also ich glaube, wir sind auch komplett unterschiedliche Spielertypen. Er ist halt auf jeden Fall, also nicht der Verspielte, aber auf jeden Fall variablere Spieler mit Dreher und Heber und sowas alles, was ich halt nicht habe, was ich halt wiederum durch meine Sprungkraft wegmache, dass ich das vielleicht nicht brauche. Und er ist ein kleinerer Spieler, ich bin ein größerer Spieler und deswegen ergänzen wir uns aber, glaube ich, auch echt gut. Dass wir, das kommt mir auch ich so habe mit ihm, ich habe mit ihm überhaupt keine Probleme. Wir teilen uns ein Zimmer, wir lachen zusammen und sagen uns auch gegenseitig, wenn irgendwas nicht passt oder so. Und deswegen, ja, also ich habe mit ihm überhaupt kein Problem und freue mich, mit ihm trainieren und spielen zu können.
Mhm. Wollen wir mal reinhören, ob er das genauso sieht?
Dann hören wir mal.
Ja, grüß dich, Tobi. Erstmal viel Spaß euch beiden. Was kann ich sagen? Auf jeden Fall, im Vorfeld, bevor wir zusammen die Rechtsaußenposition bei der MT bekleidet haben, gab es ja viele, viele Aufrufe und viele Stimmen. Und ich glaube, was mir besonders viel Spaß macht, ist, dass wir in den letzten 1,5, 2 Jahren bewiesen haben, dass wir auch auf einer Position als Mitspieler sehr gut miteinander auskommen und jeweils dem anderen den Rücken frei halten. Das ist zumindest das, was ich kennengelernt habe, so wie ich dich einschätze, ein absolut kollegialer und großartiger Teamspieler, vor allem auch zu deinen Kollegen auf deiner Position. Und wenn du noch was Lustiges erzählen willst, sage ich nur all voll. Also viel Spaß. Ich weiß nicht, da kannst du ja, glaube ich, ganz gut was zu erzählen. In diesem Sinne all voll und viel Spaß.
Vielen, vielen Dank, Timo, für diese Nachricht. Und jetzt bin ich gespannt. Darauf konnte ich mir nämlich keinen Reim machen, aber ich habe ihm gesagt, du, das muss Tobi mir dann einfach erklären.
Ja. Da kann ich mich natürlich überhaupt nicht dran erinnern an den Abend.
Das ist doch gelogen. Das sehe ich dir doch an. Deine Nase wächst.
Vielleicht. Wir hatten, auf was haben wir uns da vorbereitet? Auf jeden Fall haben wir uns auf ein Turnier vorbereitet und hatten halt abends einen Mannschaftsabend gehabt. Und zu dem eigentlich so wirklich nicht so richtig jeder Lust hatte, weil wir da in die Stadt fahren mussten und haben wir dann da zusammen gegessen und alle hatten nicht so wirklich Lust auf den Abend, weil alle so ein bisschen müde waren und wollten eigentlich irgendwie pennen gehen oder so und dann wurde es doch recht feuchtfröhlich mit viel Wasser, das wir da getrunken haben. Und am Ende wollte dann keiner nach Hause. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr amüsanter Abend, den wir da im Keller verbracht haben. Und wo dann einfach 16 kleine Kinder sehr laut waren.
Ach, geil. Oh, für sowas, das ist, also dass ich nie mit der Nationalmannschaft auf dem Platz stehen konnte, da habe ich sehr früh meinen Frieden mitgemacht. Aber da wäre ich gerne dabei gewesen.
Da hättest du aber sehr schnell unter den Tisch gelegen, glaube ich.
Das kann gut sein, aber das hätte ich den Preis hätte ich sehr gerne gezahlt.
Ja, also es war echt einer der Abende, wo man sich gerne dran zurückerinnert, weil man da wirklich von so einem Stimmungstief, sage ich mal, wo keiner Lust hatte, danach Halligalli war, dass wir da wirklich richtig super Stimmung, einen super Abend hatten, der dann doch früh beendet wurde, weil wir dann alle zusammen mit dem Mannschaftsbus wieder ins Hotel mussten.
Das ist natürlich, war im Rahmen der Nationalmannschaft, glaube ich, ne? Hoppala, jetzt ist mir mal hier
Tempo. Ja, genau, gefallen, es war im Rahmen der Nationalmannschaft. Es war auch erlaubt, dass wir viel Wasser trinken dürfen, aber
nach was schmeckt dein Wasser? Das würde mich noch interessieren.
Nach Wasser.
Willst du nicht verraten, was
denn? Nee, ist mit Kohlensäure.
Und relativ dunkle Farbe, habe ich mir sagen lassen.
Kommt drauf an, wie man mischt.
Okay, ich glaube, damit haben wir es gut umrissen.
Ja. Wenn es nach uns gegangen wäre, wäre es natürlich weitergegangen. Ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen eskaliert. Also war es dann, glaube ich, zum Schutze des Lokales, dass wir nach Hause fahren mussten.
Okay, das wollte ich noch mal, das meinst du mit im Keller, das war ein Lokal in einem Keller oder was Keller hieß? Oder
so? Ja, genau, es war so ein, so ein altertümliches Restaurant gewesen, wo dann auch dort so eine kleine Animation war, wo man bespaßt wurde und mit jedem Getränk, was wir uns zu uns genommen haben, wurde es dann doch immer lustiger.
Sehr gut. Und der Trainer hat das okay gefunden?
Auf jeden Fall nicht, so wie wir es zelebriert haben. Deswegen mussten wir, glaube ich, auch dann doch früher die Zelte da abbrechen. Aber das war uns dann doch relativ egal. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß gehabt.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich danke dir, dass du diese Erinnerung geteilt hast. Das sind immer mit meine Liebsten in diesem Podcast. Gerne. Dann springen wir nochmal zurück, was ich natürlich sau spannend finde. Jetzt müssen wir auch auf die Tube drücken. Ich will, dass du ja auch irgendwann ins Bett kommst. Mensch, wir sind nämlich noch schon nach 0 Uhr inzwischen, muss ich euch einmal sagen. Nach Kielce bist du dann gegangen, nach 2 Jahren Welsdler. Hast 3 Jahre dort gespielt. Was hat dich daran gereizt, nach Polen zu gehen?
Also erst eigentlich nicht viel. Wo ich das erst gehört hatte, wo ich das Angebot bekommen hatte, dachte ich so, was willst du denn jetzt in Polen und so? Aber irgendwo hat mich das dann doch stark gereizt, einfach mal ins Ausland zu gehen, um einfach mal so die Komfortzone zu verlassen und mal einen anderen Weg zu gehen als andere. Talland wollte mich auch unbedingt haben, oder beziehungsweise war es noch Bogdan Wenter, der mich haben wollte, der dann aber gehen musste und dann kam Talland als Trainer. Und der Schritt war auf jeden Fall der richtige natürlich im Nachhinein, kann man vorher nicht wissen. Und mich hat es einfach gereizt, mal einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe da mega viel dazugelernt. Nicht nur einfach handballerisch, sondern auch einfach menschlich, dass man einfach mal wirklich sieht, okay, die Welt kann auch ein bisschen anders laufen, nicht alles so komfortabel.
Oh, sag gerne mal.
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt halt in Deutschland spielt und dann kommen ausländische Spieler zu uns und dann sagt man, ja, so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, warum spricht der noch kein Wort Deutsch und so und tut sich so schwer irgendwie, dass man sich mit dem auf Deutsch unterhält, so, ne? Mhm. Und ja, das habe ich auch, muss ich zugeben, auch selber nicht so richtig verstanden, wo ich dann mir dachte, naja, wenn man jetzt hier ein halbes Jahr oder ein Jahr in Deutschland ist, dann kann man ja schon so ein bisschen erwarten, dass man sich so ein bisschen irgendwie auf Deutsch so unterhalten kann. So, ne? Mhm. Aber wo ich halt jetzt in Polen war zum Beispiel, habe ich mich auch super schwer getan, die Sprache zu lernen und das zu sprechen, weil ich einfach so war, dass ich ja mich nicht getraut habe, weil ich einmal so das, was im Kopf hatte, was ich sagen wollte, aber wusste, okay, das ist eigentlich nicht richtig. So, also so grammatisch nicht richtig, ne? Und dann hat man einfach so, habe ich so eine Hemmung aufgebaut, da zu sprechen. Und es ist mir halt tierisch schwer gefallen. Und auch hätte ich mehr machen müssen, die Sprache zu lernen. Aber am Ende konnte ich so ein bisschen ein Interview führen, so auf Polnisch, da ein paar Sätze. Und aber da konnte ich mich so in die Lage hineinversetzen, zu sagen, okay, es fällt halt nämlich einfach jedem so leicht, eine neue Sprache zu lernen und dann die Überwindung auch noch im Fernsehen oder irgendwo da halt auf der Sprache dann ein Interview zu führen. Ne?
Absolut.
Und deswegen bin ich da auch jetzt, was heißt entspannter, aber einfach hat man eine andere Sichtweise darauf, wenn jetzt jemand herkommt und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren immer noch kein Wort Deutsch spricht, dass ich das halt einfach absolut nachvollziehen kann.
Ja. Und die Mitspieler dort, wie haben die so, wobei das ist ja, glaube ich, Kielce ist ja, glaube ich, auch eine sehr internationale Mannschaft, ne? Die besteht ja jetzt nicht hauptsächlich aus Polen, wenn ich richtig bin.
Nee, das war, also bei mir war es so Hälfte Polen und Hälfte dann Mischmasch, so andere
aus
Nationalitäten.
Aus ganz Europa.
Genau. Ja. Und ich habe noch das Glück gehabt, dass ich halt mit den alten Polen gespielt habe, die noch in Deutschland gespielt haben. Somit konnte ich mich mit denen halt auf Deutsch unterhalten.
Okay.
Und ansonsten mit den anderen halt einfach auf Englisch dann, mit den Jugos und so. Und ja, und deswegen, das hat einfach mir natürlich super geholfen, dass Talant auch Deutsch konnte und hatte auch so ein bisschen Narrenfreiheit so und dass ich da nicht einer derjenigen war, der sofort darauf angesprochen wurde, warum ich noch kein Polnisch kann, wie andere Spieler zum Beispiel dann.
Kann Talant Duszebajew denn Polnisch?
Auf jeden Fall super.
Ja, ja. Der ist da komplett drin.
Also so wie ich das gehört habe, der kam ja ein halbes Jahr oder ein Jahr vor mir dorthin und ist dem Russischen relativ ähnlich. Mhm. Und daher hat er, glaube ich, nach 3 oder 4 Monaten nur noch auf Polnisch gesprochen.
Ah, okay. Aber
das war echt,
ja, das
war echt Wahnsinn.
Also, dass alle Polen in der Generation noch, ne, aus bekannten historischen Gründen, was jetzt ja leider wieder ein Thema wird, aber das wollen wir nicht nochmal ausmachen, das hatten wir ganz zum Anfang dieses Podcasts. Aber ich wusste gar nicht, dass es so rum vielleicht dann auch funktioniert, sozusagen. Also, dass die Polen früher alle Russisch konnten, war logisch, aber andersrum spannend, dass das auch schneller lernbar war.
Ja.
Du hast 3-mal das Double dort geholt. Wart ihr einfach zu gut für die Liga? Lief es einfach? Oder wie muss ich mir das Niveau da in der polnischen Liga so vorstellen?
Ja, das Niveau ist schon also ein ganz, ganz anderes als in Deutschland. Also du hast Płock und Kielce, die oben immer die Meisterschaft unter sich ausspielen. Mhm. Und dann kommt, ja, schon eigentlich, wenn man es mit Deutschland vergleicht, dann nicht mehr so richtig eine Erstligamannschaft.
So, ach so, ne? Extrem.
Ja, ja, okay. Doch schon. Und dann hast du vielleicht so 3, 4, 5, die vielleicht das zweite Liga-Niveau haben und dann kommt auch schon Regionalliga und vielleicht sogar auch schlechter.
Nein, ne? So krass.
Also es ist echt ein starkes Gefälle. Also wir hatten auch immer so den, was man aus Deutschland, ja, was man eigentlich überhaupt nicht übernehmen kann oder überhaupt nicht denkbar ist, dass man sagt, okay, du hast keine Vorbereitungsspiele. Ne? Du machst die ersten 3, 4 Vorbereitungsspiele, einfach die Ligaspiele und die Saison fängt dann an, wenn die Champions League anfängt. Ja? Und das kannst du dir in Deutschland einfach überhaupt nicht vorstellen. Und auch, dass du einfach zu den Ligaspielen 3, 4, 5 Spieler schonst, die einfach zu Hause bleiben, wo du dann junge Spieler mitnimmst oder halt an dir der Rest, der noch da ist und einfach die Spiele spielst und sagst, ja, okay, das gewinnen wir trotzdem. Ja? Und das ist in Deutschland ja einfach überhaupt nicht möglich, egal gegen wen du spielst, ob Tabellenerste, Tabellenletzte, wenn du eigentlich nicht deine beste Mannschaft auffährst und 100% gibst, dann gehst du da auch unter. Und das war halt einfach in Polen überhaupt nicht der Fall.
Minden holt einen Punkt in Flensburg.
Ja,
ne? Sowas ist ja dann in Polen auf gut Deutsch ausgeschlossen.
Ja.
Der Tabellenletzte beim zweiten oder dritten.
Ja. Also du kannst halt natürlich mal, dann Spiele sind dann enger, wo du halt dann in Anführungsstrichen nur mit 3 oder 4 Toren gewinnst. Aber trotzdem kannst du dir eigentlich sicher sein, dass selbst mit 70-80% du trotzdem die Spiele gewinnst, weil einfach wirklich das Niveau halt so, so krass unterschiedlich ist.
Wie hast du es dann geschafft, dich für die zwei Spiele pro Saison gegen Plotzk oder vielleicht noch ein zusätzliches Pokalspiel und vor allem dann für die Champions-League-Spiele hochzufahren?
Oh, dafür hat Talan schon ordentlich gesorgt. Ist okay. Ja auch nicht so der ruhige Vertreter. Nee, dafür hat er schon natürlich gesorgt, dass da ein gewisser Anreiz war, dass wir die Spiele ordentlich bestreiten. Und der Fokus lag trotzdem hauptsächlich halt auf die Champions-League-Spiele. Mhm. Und da hat man ja auch genug Spiele gehabt. Das war ja immer so eigentlich mehr oder weniger im Wechsel, dass du ein Ligaspiel hast, in der Woche dann wieder Champions League und dann immer so im Wechsel. Mhm. Und da fiel es dir halt eigentlich nicht schwer, den Fokus irgendwie aufrecht zu halten oder einen besonders zu motivieren, dass man jetzt Champions League spielt und dann einen Tag später gegen den Letzten aus der Tabelle in der polnischen Liga. Mhm.
Zwei Sachen zu der Zeit würde mich noch interessieren. Du hast das schon gesagt, was aus deutscher Sicht ganz absurd klingt. Man kann sich schonen, aber das ist ja so ein bisschen auch das Problem. Ne? Die Bundesliga ist das ganze Jahr über anstrengend. Du musst dich immer reinhauen und dann im Zweifel kannst du in Kelce oder vor allem, sage ich mal, in Paris noch mehr Geld verdienen. Mhm. Wie siehst du dieses Problem? Ist das eine Stärke, die die Bundesliga trotzdem hat? Oder siehst du das auch irgendwie als Problem der Liga, dass sie, obwohl du nicht mehr Geld verdienst oder vielleicht sogar weniger als in den absoluten Top-Standorten, mit Abstand die anstrengendste Liga ist, die deutsche?
Also sowohl als auch. Also natürlich hast du den Vorteil, dass du halt einfach, dass die Liga halt mega attraktiv ist, weil wirklich halt der Erste gegen den Letzten gewinnen kann. Ja. Und dass halt da einfach jedes Spiel wirklich bei Null anfängt und einfach alles möglich ist. Andererseits hast du dann halt wieder dann den Nachteil, dass du halt für die Champions-League-Spiele einfach nicht so ausgeruht bist. Ja. Was die anderen Vereine dann einfach den Vorteil haben, dass die in der Liga sich mehr oder weniger schon ein bisschen zurücklehnen können und ausruhen können. Oder halt, wie gesagt, auch bei mir in der Zeit einfach die Stammkräfte sparen kann, also die Kräfte sparen kann, die Spieler. Mhm. Und dass man dann halt einfach dann voll Angriff in der Champions-League geht. Und das ist halt in Deutschland halt nicht der Fall, was dann halt natürlich wieder negativ ist. Ja. Und deswegen haben da die ausländischen Mannschaften, die in der Liga nicht so gefordert sind, natürlich einen Vorteil, dass die gerade am Ende der Saison einfach frischer sind.
Gibt es aber wahrscheinlich keine Lösung für die deutsche Liga, oder? Ich meine, wir wollen ja genau, dass unsere Liga so bleibt.
Das ist echt schwer. Also natürlich, du weißt als Topspieler, du kannst im Ausland super Geld verdienen, hast aber halt die weniger attraktive Liga. Kannst dich aber da natürlich auch wieder mehr schonen, weil dann der Fokus einfach auf der Champions League liegt und trotzdem aber halt gutes Geld verdienst. Aber du kannst dann natürlich auch sagen, ja, ich will aber auch in der Liga richtig gefordert sein. Und, ne? Das muss halt dann wirklich jeder für sich dann halt wissen, was er halt möchte. Ja.
Präferenzsache, ne?
Genau.
Ja. Deswegen glaube ich, ist ja auch bei vielen so, sie wollen mal in die Bundesliga, aber dann vielleicht auch nochmal woanders hin, um diesen Mix in der Karriere zu haben. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sind dann, wenn es jetzt gegen den Tabellen, ich sag mal, Letzten bis Drittletzten geht, kommen da dann überhaupt Fans in die Halle, wenn die wissen, Kielce haut sie eh alle weg?
Also das merkt man schon natürlich, dass dann auch weniger Zuschauer kommen, aber nichtsdestotrotz hatten wir in Kielce einfach auch so eine richtige handballverrückte Stadt. Das war, die haben Handball gelebt von vorne bis hinten und natürlich waren weniger Zuschauer da bei den Spielen, wenn man gegen weiter unten in der Tabelle gegen die Mannschaften gespielt hat, aber trotzdem war immer noch die Halle wirklich gut besucht, Stimmung war trotzdem super. Cool. Und also auch wirklich, es war einmalig, was man so dort in der Stadt einfach erlebt hat. Wurde es halt mega oft angesprochen und alles. Und auch wenn wir zum Final Four, zum Final Four da gefahren sind 2016 nach Köln, wurden wir mit Bengalos in der Stadt da begleitet, aufgestaffelt alle gestanden haben, um den Geil. Bus halt sozusagen zu verabschieden und so, ne? Und als wir wiederkamen, wie dann da auch alle ausgerastet sind, also da ist wirklich so Handball, wird da richtig gelebt.
Also wenn was, auch wenn uns das allen nicht so gefällt, aber wie es in Deutschland halt eigentlich nur beim Fußball ist, ne? Gibt es ja in Deutschland bei keiner anderen Sportart, so ist es in Kielce auch beim Handball.
Ja, wirklich. Also auch wie oft die dann im Training einfach in die Halle gekommen sind, sich auf die Tribüne gestellt haben und da einfach eine Choreo gezeigt haben, so, ne? Und mitten im Training, ne? Dann haben wir das Training unterbrochen, uns das angeguckt, uns da so feiern lassen und dann natürlich applaudiert und so. Also das war schon was Besonderes auf jeden Fall.
Das ist ja krass. Okay, das gibt's ja, also wüsste ich nicht. Das gibt's in Amerika im Football nicht, im Fußball in Deutschland nicht. Mhm. Das habe ich ja noch nie gehört. Die kommen zum Training und feiern, machen euch nochmal extra Motivation. Wie geil ist das denn?
Aber das war schon echt richtig cool. Ja, oder auch dann, bist du von irgendwelchen Auswärtsspielen gekommen, standen die halt dann entweder statt irgendwo Spalier, wo sie dich da durchgeführt haben, oder vor der Halle, 4 Uhr nachts, keine Ahnung, haben dich da freudestrahlend empfangen. Und das war schon wirklich was Besonderes, ja.
Geil. Du hast es vorhin schon anklingen lassen, das ist das Letzte, was ich gerne noch zu Kelce wissen würde, dieser Champions League-Titel. Das ist ja, korrigier mich gerne, du hast dich ja noch mehr im Kopf und gesehen als ich, aber das ist ja das legendärste Champions League-Finale ever, oder? Ich kann das immer noch nicht glauben, ihr liegt 14 Minuten vor dem Ende mit 9 Toren zurück. Das kann man doch eigentlich nicht mehr ausgleichen und im 7-Meter-Werfen gewinnen. Das
gibt's nee, natürlich.
Die Westbrenn war es, glaube ich. Ne?
Richtig, ja. Also ich glaube, es hat auch während des Spiels, also ich auch, eigentlich nicht mehr dran geglaubt, dass man das Spiel irgendwie nochmal drehen kann, weil das war einfach so, oh scheiße, jetzt sind immer noch 20 Minuten, ja, eigentlich können wir auch abbrechen, weil, ne, das ist, da hatten wir einfach irgendwie keinen Zugriff auf Westbrem, dass wir da irgendwie nochmal das Ruder hätten irgendwie rumreißen können. Es gab auch irgendwie, fand ich, kein Anzeichen dafür, dass wir dann jetzt sagt, okay, du liegst jetzt 9 Tore zurück, hast 14 Minuten Zeit, das eventuell noch zu biegen, dass man jetzt nochmal sagt, hey, kommt Jungs, jetzt hauen wir nochmal richtig einen raus. So, ne? Und halt auch gerade auf dem Niveau, weil es halt ein Champions League-Finale ist, ja, das war einfach was Besonderes, was Einmaliges, was, glaube ich, jedem Handballfan, der das gesehen hat, so in Erinnerung bleibt, dass das, man in 14 Toren einfach in 14 Minuten 9 Tore im Finale aufholt.
Aber wo kam das dann her, dass ihr das noch geschafft habt? Wenn du sogar sagst, nee, geglaubt haben wir eigentlich nie mehr dran, es gab keine Anzeichen. Wie hat das funktioniert?
Ja, natürlich, ich glaube, dass einfach Westbrem vielleicht schon abgeschaltet hat, ne? Dass sie sagen, ja, was soll jetzt noch passieren? Ja.
Und endlich am Ziel, ne? Die haben ja auch ihre Horrorgeschichte mit der Champions League. Hat ja immer noch nicht geklappt.
Genau. Und ich weiß noch, in der ersten Halbzeit hat uns Palmerson kaputt geschossen alleine. Der hat, glaube ich, 10 Tore gemacht in der ersten Halbzeit oder so. Mhm. Hat dann aber zweite Halbzeit halt nicht mehr gespielt. Und Momi Ilic auch, der hat auch ein super Spiel gemacht. Und irgendwie gab es dann so einen Knackpunkt, da haben wir so 2, 3 Tore in Folge gemacht. Dann kam noch ein 4., 5. Und dann, entflammt einfach nochmal sowas, wo du denkst, okay, geil, jetzt kann vielleicht doch noch was passieren, ne? Mhm. Und ja, irgendwie ist dann jeder über sich hinausgewachsen, obwohl du trotzdem nochmal 1, 2 Fehlwürfe hattest. Mhm. Und trotzdem, ja, dann rettest du dich, weiß ich noch, mit dem 1-1 von Lijewski auf halb rechts, mit dem Schlagwurf lang hoch im Winkel, schleppst du dich dann da in die Verlängerung. Da ist es da wieder auch Pari-Pari und Unentschieden und keine Ahnung. Und dann, ja, im 7-Meter-Werfen holst du das Ding. Das ist einfach, wo man natürlich das noch vor Augen hat, als wäre es gestern gewesen.
Ja. Was war da los, als der letzte 7-Meter dann, du hast ja auch einen geworfen.
Ich habe den vorletzten geworfen, genau. Und Agina Gall hat den letzten da geworfen. Ja, eigentlich war es so, so unwirklich, dass man das halt einfach noch irgendwie so gedreht hat und ja, natürlich, dann ist man völlig freigedreht und war so völlig voller Adrenalin gewesen und ja, einfach nur, ja, freudestrahlend und gefeiert ohne Ende.
Krass. Und wie war das dann, als ihr in Kelce wieder angekommen seid?
Ja, da wurden wir halt auch mit Bengalos empfangen vom Flughafen. Da war die Hölle los am Flughafen und dann auch in der Stadt auch riesen Bühne aufgebaut auf dem Platz dort. Und ja, es waren gefühlt auch 10, 15, 20.000 Leute da oder so. Und sind wir über so einen langen Steg dann auf die Bühne da raufgegangen und allen abgeklatscht und dir wurde zujubelt. Und ja, das war ja, wie so richtig so ein Gänsehaut-Feeling.
Ja, ich finde mega. Deswegen will ich auch gar nichts mehr anschließen, weil das ist, sowas höre ich einfach am liebsten. Ich finde das jedes Mal wieder so in dieses, da einzutauchen, das ist einfach so geil. Wobei am krassesten hängen bleiben wird mir die Choreo beim Training. Das habe ich noch nie gehört. Tobi, tausend Dank. Wir machen ein ganz kurzes letztes Break, dann hauen wir noch ganz schnell die 7 schnellen Fragen durch und dann sind wir wirklich durch. Bis gleich. Tobi, du fährst ja selber eine relativ dicke Karre, habe ich bei Instagram gesehen.
Nicht mehr.
Hast du abgegeben?
Ich habe den Mustang abgegeben, ja.
Ah, wieso das?
Ja, das Leasing ist ausgelaufen und
jetzt doch Familienkutsche.
Ja, und jetzt, wenn ich jetzt so die Spritpreise sehe, weiß ich jetzt nicht die schlechteste Idee.
Ja, dann laufe ich natürlich ins Nichts, aber ich kann dich ja trotzdem fragen, was der große Traum wäre. Wäre mal ein Ferrari fahren? Das ist so für mich das Ding, oder ist es doch eine andere Karre?
Ja, ich glaube, ich würde beim Mustang auf jeden Fall bleiben.
Ach so, doch, das war für dich das geilste Auto. Ja. Okay, alles klar. Ja. Bist du Team Hamilton oder Team Verstappen?
Verstappen.
Weil?
Ja, für mich ist er einfach der noch kompromisslosere Fahrer.
Ja.
So hungrig auf Erfolg und hat sich in den letzten Jahren definitiv verdient, sich da die Krone aufzusetzen.
Ja, jetzt endlich geschafft. Du hast ja diesen Signature-Move, dass du 3 Minuten in der Luft stehst und die doppelte Wurftäuschung machst und den dann, ich glaube, in der Regel so lang gerne auch mal hoch reinhaust. Hat der irgendeinen Namen, der Move eigentlich?
Nicht, dass ich wüsste, du kannst ihm gerne einen geben.
Der Reichmann,
ja.
Sollen wir den so etablieren ab jetzt?
Können wir gerne machen, ja.
Ich meine, es gibt ja den Lindberg, ne? So dieser kleine Zwischenhüpfer beim Tempo-Gegenstoß gefühlt.
Ja.
Ich finde, damit müssen wir es mal anfangen.
Ja, wirklich, genau. Ja.
Sehr gut. Ich werde das jetzt durchziehen. Das ist der Reichmann. Wenn ich's bei, kannst wahrscheinlich eh nur du, deswegen ist es schwierig, das so zu benennen. Aber ich fange jetzt damit an. Wenn du auf eins für immer verzichten müsstest, nie wieder Lego-Technik oder nie wieder Fast-Food?
Ei, ich glaube, nee, Fastfood könnte ich nicht drauf verzichten.
Okay, dann müsste Lego Technik sein, alles klar. Wer ist eigentlich das größte Spielkind in der Familie? Ist es dein Sohn, deine Tochter oder doch du selber?
Ja, ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall mit vorne dabei, ja.
Immer noch Kind geblieben, finde ich sympathisch. Du warst ja schon bei Ninja Warrior. Das ist natürlich auch eine Show, die einem Athleten wie dir sehr gut zu Gesicht steht. Wo bist du als nächstes? Sehen wir dich wie Pommes bei Let's Dance oder was nimmst du in Angriff?
Also Let's Dance, da bin ich, glaube ich, ganz weit entfernt. Da hätten die hätte meine Partnerin, glaube ich, sehr viel zu tun, wenn es nicht sogar aussichtslos wäre. Aber ja, ich würde auf jeden Fall gerne wieder beim Ninja Warrior nochmal mitmachen. Das hat mich so richtig so angefixt und hat mir richtig Spaß gemacht. Jetzt kann ich auch ein bisschen üben, weil ja die Hallen wieder offen haben. Mhm. Also da würde ich auf jeden Fall super gerne wieder mitmachen.
Trotz Frank Buschmann.
Ja, der war ja nicht da, der war leider krank.
Ach nein, der war an dem Tag. Ach Mensch, Buschi krank.
Oder war ja.
Köppi.
Köppi war krank.
Köppi war krank in der Staffel.
Na, ja, dann war das. Nee, der war krank, ja.
Nee, aber auch, das ist ein ganz lieber Kerl.
Ja,
den
musst
du noch mal kennenlernen.
Dann. Nee, aber auch mit Buschi, ja. Der erzählt ja gerne viel.
Ja. Ach, ich flachs mich ja immer nur gerne natürlich. Mit dem. Deswegen musste ich das jetzt sagen. So, und dann über die Zukunft müssen wir noch mal reden, abschließend, Tobi. Es rufen an Barcelona, Paris und Magdeburg. Wo gehst du hin?
Da nehme ich Magdeburg.
Okay, das würdest du machen. Krass. Noch, um die Geschichte, die damals unschön geendet ist, fertig zu schreiben?
Also vielleicht auch. Das wäre aber jetzt nicht der erste Gedanke, sondern einfach, dass ich die Nähe zu meiner Familie.
Ja, klar. Ne?
Dass ich da einfach nicht weiter bin und weil vielleicht noch so der kleine Ossi noch in mir steckt.
Ach ja, klar. Ja, kommst ja aus der Ecke, logischerweise. Genau. Südlich von Berlin, haben wir ja geklärt. Tobi, und dann als allerletztes, wen sollten wir mal einladen? Wer wäre ein super Gast für Hand aufs Herz?
Oh, auf jeden Fall, über den man viel lachen kann oder mit dem man viel lachen kann. Wer würde mir denn da einfallen? Oh. Muss ja Handballer sein, ne? So, oder der was mit Handball zu tun hat.
Irgendwie sollte er was mit Handball zu tun
haben. Ja, Kurt Krömer hat auch so ein bisschen was mit dem Handball zu tun. Der ist doch ab und zu mal dabei.
Meinst du, Kretsche macht mir das möglich, dass ich den Kurt Krömer, der ist echt witzig, ne? Da hast du eigentlich recht.
Ja.
Da könnten wir mal so ein Crossover machen. Und der hat ja, glaube ich, selber mal Handball gespielt, ne?
Ich glaube ja. Und ich glaube, der hat auch nicht wenig Ahnung vom Handball, glaube ich.
Okay, geil.
Also ich glaube schon, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr lustige Folge.
Sehr geil. Ey, da hast du mir echt mal, der Name fiel noch gar nicht. Da hast du uns mal auf eine richtig neue Fährte geführt. Sehr, sehr geil. Tobi, ich sag nicht nur dafür tausend Dank, sondern dass ihr dir so spät, jetzt sind wir inzwischen schon am Mittwoch, kurz nach Mitternacht oder einiges nach Mitternacht, dass ihr dir so lange Zeit genommen hast. Das war mega geile Einblicke. Tausend Dank.
Sehr gerne, nicht zu danken.
Und ich hoffe, euch hat's, ich weiß, dass es euch Spaß gemacht hat, da bin ich mir jetzt einfach mal sicher. Wenn ihr uns ein kleines Danke da lassen wollt, macht gern die Benachrichtigung auf Spotify an, abonniert uns auf Spotify oder wo ihr uns sonst hört. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.